wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen irgendetwas mit Tag. Wir haben heute den 6.11. und es ist kurz davor, dass vielleicht Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten wird. Vor mir sitzt Daniel Hildmann, ich bin es.
Ich bin Hauke Wendler und Daniel Hildmann.
Zu Astrakulada, schön, dass ihr da seid.
Habt ihr euch alle erholt von einem Livestream? Ich habe mich erholt.
Ja, geht's dir wieder besser?
Ja, mir geht's wieder ein bisschen besser.
Was ihr nicht wisst, der Daniel nach dem Livestream, ganz, ganz kleine Äuglein, ganz, ganz schlechte Laune. Ich habe Migräne. Oh, das fass mich nicht an.
Ich musste mich echt die letzte halbe Stunde echt zurückhalten, halt echt nicht wirklich zu kotzen. Also das war so schlimm, dass ich echt gedacht habe, so boah, ich kotze gleich einfach hin.
Ich habe dir das nicht angemerkt. Ich dachte, du wärst nur ein bisschen angetrunken gewesen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja ich habe ja auch kein Wodka Red Bull mehr bekommen. Das war nur noch Red Bull.
Ach so. Mhm. Das habe ich ja nicht geschnallt. Also für euch nochmal da draußen, es tut uns leid, falls ihr die letzte Folge gehört habt, dass die in so einer beschissenen Tonqualität gewesen ist.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass wir unfähige Leute haben, die mit uns arbeiten.
Danke, Jan. Nein, das ist nicht richtig.
Nee, können wir viel hin und her reden. Wir hatten ein Ausgangsproblem, die hatten ein Eingangsproblem und generell hatten wir einfach ein Problem. Es ist halt einfach so passiert. Es war das erste Mal, dass wir live gegangen sind. Tut uns den Gefallen, nimmt uns das nicht übel. Falls es nochmal passieren sollte, sind wir darüber gewappnet und versuchen auf bessere Tonqualität zu achten. Aber es ist nun mal, wie es ist. Wir sind Punkrock. Wir sind so Punkrock wie Joe Biden.
Das ist,
hast du Bock? Ja, das Ding ist halt, wenn ihr das Ding halt hört, dann wissen wir schon, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist.
Ja, das stimmt.
Oder auch nicht.
Das zieht sich noch bis nächste Woche Donnerstag hin. Und Helikus ist Murmeltier. Nee, heute wird das klar sein.
Beschäftigst du dich damit?
Inwiefern?
Also, bist du jetzt auch gerade so ein bisschen in diesem Fieber, alle fünf Minuten
Handy
zu gucken und zu schauen, ob Trump gewählt wird oder nicht? Oder was er halt sagt oder
was er sagt, gar nicht. Das würde mich nur sauer machen, das will ich gar nicht. Ich gucke immer nur, wie weit die States halt sind. So, aber ich gucke mir nichts an, was der Typ sagt oder macht oder sowas, auf keinen Fall. Aber auch bei beiden nicht. Also dann schaue ich mir auch nicht an.
Hast du was für diese Woche? Wollen wir anfangen?
Ob ich noch was vorhabe, oder was? Nee, das Wochenende.
Episode 34 für dich und mich alleine. Etwas, was du hast ja sozusagen nach dem Live-Podcast überhaupt gar nicht dich nicht mehr so richtig blicken lassen in den sozialen Medien.
Nee, ich war ganz raus. Ich war wie Böhmermann. Ich habe alles gelöscht. Instagram und Facebook und Twitter und bin nur noch auf Telegram jetzt.
Um jetzt mal neu durchzustarten sozusagen in den Mini-Lockdown.
Ja.
Nur, dass ihr wisst, wir haben sozusagen einen Haushalt. Das sind Daniel Hildmann und ich, die zusammen in einer WG leben. Irgendwo auf der wunderschönen Schanze in einem Loft von 80 Quadratmetern und
wir können uns leisten.
Über der Katze.
Das weiß die Katze nicht.
Das weiß die Katze bloß noch nicht.
Keine Ahnung.
Machen wir halt immer Videos und rufen die Polizei an, falls da irgendwelche illegalen Corona-Partys sind. Und auf der anderen Seite haben wir uns aber heute jemanden eingeladen und du weißt mal wieder nicht, wer es ist.
Nee, das ist gut.
Und ihr wisst auch nicht, wer es ist. Aber es kommt heute mal aus einer ganz anderen Richtung.
Schönen guten Tag, Daniel und Hauke. Freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Meine Damen und Herren, wir haben Sie eingeladen, die Lügenpresse.
Das ist also diese Lügenpresse, von der wir alle reden.
Das ist einer dieser Lügenpresse.
Ja, genau.
Einer dieser Lügenpresse-Menschen.
Wow. Ich bin die Lügenpresse.
Ja. Er sieht aber sehr, sehr, sehr human aus für eine Lügenpresse.
Ja, das sehen die ja meistens immer.
Ja,
diese Schwurbler. Nee, wir haben heute eingeladen, für euch, hier persönlich, ein Menschen. Der hat was ist denn eigentlich heute los?
Das freue ich mich auch.
Der hat schon für die Visions geschrieben und für die Galore, ist freier Redakteur und Journalist, wenn man das so sagen darf, Lebemensch und WG-Liebhaber.
In der Tat,
es ist
richtig.
Sascha Krüger.
Wuhu. Hallo, guten Tag. Ja.
Wir haben einen Journalisten hier.
Also ich bin sofort hellhörig jetzt, ne? Also ich bin sofort hellhörig. Visions. Wie lange und wann hast du für Visions
geschrieben? Ich habe 1994 bei Visions angefangen als Praktikant
und
dann die klassische Visions-Kaderschmiede durchlaufen. Mich als Praktikant so empfohlen, dass ich dann einen Redakteursjob bekommen habe. Dann irgendwann auch mal 99 den Visions-Ableger Netspotting als Chefredakteur betreut. Das gab es dann nur 6 Ausgaben und dann war das Ding wieder weg. Und Dann habe ich mich irgendwann mal von der Redaktion getrennt und bin nach Hamburg gezogen, was eine gute Entscheidung war. Und seitdem bin ich als freier Journalist jetzt seit 20 Jahren schreibe nach wie vor für Visions. Und dann kam Galore eben ab 2003 und das ist so das, worauf ich mich spezialisiert habe, sind so Interviews. Okay. Das hat sich dann auch noch weiterentwickelt. Mittlerweile arbeite ich halt auch für eine Talkshow fürs Fernsehen. 3 nach 9 heißt die, läuft irgendwie auf dem dritten Programm am Freitagabend. Und alles, was mit dem Thema Interview zu tun hat, ist so, interessiert mich halt am meisten. Liegt mir offenbar auch ganz gut. Also die Leute erzählen mir immer viel. Und von daher habe ich, ja, und es macht mir auch Spaß einfach so, interessante Menschen treffen und die ausfragen, weil ich bin halt neugierig auf Menschen und drum wohne ich, um das nochmal aufzugreifen, auch in WGs, weil ich das einfach so alleine wohnen finde ich halt einfach lame und langweilig und mit fremden Menschen zusammenzuziehen und die kennenzulernen, sie auszubringen, bis ich alles über sie weiß und dann weiterzuziehen, das ist so meins.
Ja. Und wie so normal und einfach abhauen. So, jetzt weiß ich alles von dir, danke, tschüss.
So WG-Vampir.
Ja, echt.
Ausgesaugt und dann liegen gelassen.
Also ich weiß noch, also ich habe früher, also wirklich, ich hatte früher auch die Visions abonniert. Hatte ich die abonniert? Doch, ich hatte sie abonniert. Und ich hatte neben meiner Toilette, also wirklich einen Stapel von, ich weiß nicht, bestimmt 40 Visions oder so aufgestapelt. Ich glaube, die meisten Menschen lesen die Visions halt auch auf dem Klo. Also zum zweiten Mal. Und irgendwann hat die Visions aufgehört, mich zu interessieren. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Mhm. Also wirklich nicht. Also ich weiß noch, dass ich halt irgendwann, also ich fand Britta Helm, hat ja auch mal für die Visions geschrieben. Mhm. Und die fand ich immer richtig ätzend. Mhm. Wirklich, ernsthaft. Also die hat halt immer über diese Bands geschrieben, die ich mag. Über Adola, Mikrokosmos 23, Captain Planet, auch immer gut geschrieben. Aber ich fand die Frau super unangenehm. Mhm. Ich habe die ein paar Mal kennengelernt auf Konzerten von diesen besagten Bands. Und ich fand die immer unangenehm. Mhm. Die hatte immer so dieses, ich schreibe für die Visions. Mhm. Und das fand ich immer so ein bisschen so, wow. Und jetzt habe ich mir auf jeden Fall diesen Monat die Visions geholt.
Mhm.
Und weil ich einfach mal wieder die Visions holen wollte. Überhaupt, ich weiß
gar nicht. Wegen der Ärzte, sei doch ehrlich.
Nee, stimmt, die Ärzte waren auf dem Cover, ne? Genau. Und irgendwas mit Post, oder war das die davor? Nee,
da Post war Post Malone.
Nee. Irgendwas mit die Geschichte des Post,
Hardcore.
Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall habe ich diese Geschichte, ich habe mir, glaube ich, kein Ding richtig durchgelesen. Ich habe immer angefangen und fand es dann langweilig. Mhm. Also wirklich. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Kannst du das sagen?
Ja, ich könnte mir im Zweifel schon. Es gab tatsächlich mal so einen Wechsel der Generationen. Mhm. So rund um, also als ich war einer der ersten, der weggegangen ist. Und ich würde sagen, so zwischen 2000 und 2004 hat sich die Redaktion komplett personell erneuert. So, da sind halt die alten Recken, Dirk Siepe wird ihr vielleicht auch noch was sagen, ne? Der ist ja mehr Rockstar als eigentlich Journalist und ist ja auch verhinderter Rockstar gewesen, war ja auch der bedeckste Freund von allen Rockstars und so und ich gehöre zu dieser frühen Riege, Zacke Zahn, der dann später Metal-Hammer-Chefredakteur geworden ist, Jochen Schliemann, der ist mittlerweile Programmchef bei 1 Live und so, also die sind halt, haben alle ihren Weg gemacht. Ingo Neumeier ist auch bei irgendwie WDR gelandet und so. Und diese frühe Generation, die hat sich so, ja, ich sag mal so zwischen vielleicht 99 und 2004 komplett gehäutet.
Ja.
Und die neue Generation hat einfach einen anderen Musikgeschmack und damit und auch andere Schwerpunkte und hat einfach auch das Heft damit ein Stück weit neu erfunden und manche Leser sind das mitgegangen und andere haben sich dann nicht mehr wiedererkannt. Ja. Was ich auch verstehen kann. Was hier noch dazu kommt, was halt viele, also Visions, was wir auch festgestellt haben, ist einfach bei Visions, dass so die Leserschaft, also die Kernzielgruppe bleibt gleich. Die wächst nicht mit, wie man wie das bei anderen Magazinen ist. Also die Kernzielgruppe von Visions ist halt so der entwachsene Bravo-Leser, obwohl es Bravo gibt, aber Bravo noch, ich glaube nicht, ne?
Doch, Bravo gibt es
auf jeden Bravo Fall noch.
Aber nur noch 14-tägig oder
ja,
so.
Ja, genau, die kommen nur 14-tägig, genau.
Ich glaube, es gibt so Ableger, so Bravo YouTube, Bravo Instagram, Bravo TikTok, Bravo Mädchen,
das
gibt's noch, ja.
Ja, was ich sagen wollte, ist einfach so, dass die Leserschaft ist so zwischen, sag ich mal, 16 und 25 und die, wenn du denen jetzt beispielsweise so übergeordnete Geschichten über den Post-Hardcore oder jetzt zum Beispiel in der nächsten Ausgabe kommt, was irgendwie über den New Metal oder so. Mhm. Wenn du denen das näher bringst, dann finde ich das wahnsinnig spannend, weil die haben das ja nicht original mitbekommen damals. So, für die ist das ja im Prinzip Geschichtsunterricht.
Ja.
So. Leser wie du, die von Anfang an dabei sind, die lesen ja im Prinzip nur Aufgenommenes nochmal und dann interessiert es sie im Zweifel nicht so sehr. So.
Das stimmt.
Ja. So würde ich mir das jetzt erklären. Mhm. So, das ist so. Und ich bin ja auch, also ich schreibe nach wie vor für Visions, was mehr aber mit Galore zu tun hat, also weil ich einfach noch immer den Anschluss an den Verlag habe, aber ich werde halt dann gebucht für die Bands aus den 90ern, die es immer noch gibt. Ne? So, also weil die kenne ich von damals noch, so, ne? Irgendwie,
ja. Geil, wir brauchen mal nur eine Story mit Eddie Vedder vom Pearl Jam.
Wen haben wir denn da noch?
Oh, ich ruf mal Sascha Krüger an. Ja. Und überhaupt, Sascha Krüger hat doch dieses grüne von diesem grünen Telefon, mit der Wählscheibe. Ding,
Oh, die Visions ruft an.
Sascha Krüger. Sozusagen das Batman-Telefon.
Ich faxe meine Artikel auch noch.
Hast du die Visions gelesen? Oder hast du überhaupt irgendeine Musikzeitschrift gelesen?
Ja, die Visions war zwischen 1999 bis 2007 meine Bibel.
Okay. Mhm.
Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also alle Namen, die gerade genannt wurden, waren halt so, ja, ja, mhm, ja, ja, ja. Und habe ich sie weggeschlungen und dann ist irgendetwas passiert. Und das kann ich auch nicht sagen, was passiert ist. Vielleicht bin ich selber...
Wie alt warst du 2007?
2007 war ich, boah, warte, jetzt muss ich mal runterrechnen, 25, 26.
Ein bisschen früh eigentlich, um Visions aufzuhören, denn die meisten hören so mit 30 auf tatsächlich dann. Das ist so, dann entweder gehen sie dann zum Rolling Stone oder sie hören auf, Musikmagazine zu lesen.
Als ich zeig gerade auf, so wie ich, ja.
Ja, ich bin nach Hamburg gezogen, muss ich ganz ehrlich gestehen, und dann hat sich halt vieles geändert, vielleicht auch in meinem Musikgeschmack, aber ich bin ein Intro-Leser geworden, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Aha. Das war ich auch eine ganze Zeit lang tatsächlich.
Ich habe, weil irgendwie hat die Intro immer mehr mit meinem Lifestyle zu tun gehabt, da ich aufgelegt habe und auch viel im Molotow abhing. Und es kam mir halt so vor, als wenn die Visions sozusagen nicht mit meinem Leben mitgezogen hat.
Ja.
Das hat sich irgendwie im Sinne von die Bands, die halt die Plattentests gewonnen haben, waren so, ich habe reingehört und es war halt überhaupt nicht mehr meins. Und Sachen, die mich halt interessiert haben, haben halt in der Visions nicht mehr stattgefunden. Und nur ein paar Sachen. Und manchmal habe ich mir sie nebenbei noch gekauft, wenn mich halt ein Cover interessiert hat oder so. Ja. Wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Bericht über Tool, Deftones, Perfect Circle, Dredge, so etwas noch da war. Aber so, weiß ich nicht, einfach so komischerweise irgendwie rausgewachsen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man auch so gerade in der Zeit eine Zeit lang nicht wusste, wohin das eigentlich gerade geht. Weil auch es gab so einen Wechsel der Netzwerke von MySpace auf Facebook und auch einen Wechsel der Medien. Also auf einmal von CD auf MP3 auf Download. Ich kann mich auch noch auf so einen riesengroßen Napster an so einen riesengroßen
Netz. Bitte Minidisc nicht vergessen.
Ja, ja. Minidisc, ja. So, ja, aber wohl, das war ein bisschen früher.
Ja,
und das hat sich so angefühlt, als wenn da gerade jemand selber nicht weiß, wo es eigentlich hingehen soll. Und da waren auch so sozusagen das Portfolio der Sachen, die halt über die gerade berichtet worden sind, so wahnsinnig in jede Richtung, weil man geguckt hat, in welche Richtung gehen vielleicht auch unsere Leser halt gerade, kann ich mir vorstellen. Aber es ist einfach nur.
Aber so war die Intro nie, fand ich.
Nee, die Intro war ganz klar, wir sind ein popkulturelles.
Und halt auch arrogant, auf jeden Fall.
Ich fand die Intro fand ich nie arrogant.
Doch, die Intro war auf
die
jeden Fall.
Specs war arrogant.
Auch, nee, die Intro war auch schon sehr arrogant, auf jeden Fall. Aber auf eine coole Art. Das über die Specs brauchen wir gar nicht reden. Aber die Intro war auf jeden Fall schon arrogant.
Findest du, dass die Specs und die Intro arrogant gewesen sind?
Das ist ja diese alte Beef, den es tatsächlich unter diesen Magazinen immer schon gab, dass man den Visions-Leuten nachsagt, ihr seid halt total konservativ und spießig und Intro und Specs sind halt die coolen, aber eben arrogant. Und ich würde da noch einen Unterschied machen. Die Specs ist halt aufgrund ihrer langen Geschichte und aufgrund auch, sag ich mal, diesen Autorenlegenden, die da ja geschrieben haben, schon, haben die einfach so ein Selbstverständnis, dass sie arrogant sein müssen. Und bei Intro hatte ich das Gefühl, die waren arrogant, weil sie sich's erarbeitet haben. Visions war auch auf eine Weise arrogant, aber die haben halt die Art und Weise, wie sie sozusagen ihre Musik, Leidenschaft zur Musik kommuniziert haben, die setzte jetzt nicht in erster Instanz auf arrogant, aber sie waren arrogant zum Beispiel, was die Geschmackspolizei angeht. Also, das ist so, und das ist, betrifft ja auch die Leserschaft. Also, das ist so, ich bin halt damals, als ich da noch Redakteur war, da war Visions auch noch offener, da war ich halt zuständig für die Sachen, die eigentlich, also die heute in Visions überhaupt nicht mehr stattfinden, nämlich Elektronik und Hip-Hop. So, das waren so meine Schwerpunkte, weil ich mich dafür halt interessiert habe, als einziger aus der Redaktion. Und deswegen habe ich darüber viel geschrieben. Und da gab es dann eben Vierseiter über Goldie und Rolly Size und so Sachen. Ich habe ein Sven Fett-Interview für Visions gemacht, muss man sich mal vorstellen, dass das überhaupt mal ging. Und das wurde aber sozusagen auch als Kern Visions war ursprünglich mal die Musik, die nicht im Mainstream stattfindet. So.
Genau.
Das hat sich dann irgendwann dahin entwickelt, dass es die Musik ist, die sozusagen handgemacht ist und nicht im Mainstream stattfindet. Und alles, was irgendwie sozusagen aus dem Computer kommt, ist jetzt auch sehr stark runtergebrochen, weil natürlich ich finden da auch, gibt es da auch irgendwie auch Sachen, die irgendwie ne, so in der Grenze sind und in der Schnittmenge. Aber ich habe das, um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt gerade festgestellt, es gibt eine Band, eine Deutsche namens Urlaub in Polen, die im Prinzip Visions ein bisschen mitentdeckt hat. Und die haben jetzt nach 7 Jahren Pause ein neues Album gemacht. Nee, nach 9 Jahren Pause ein neues Album gemacht. Ja, es kommt ein neues Urlaub in Polen Album.
Geil. Oh,
ganz, ganz großartig.
Richtig gut.
Und ich musste richtig kämpfen um eine Seite, weil das einfach heutzutage nicht mehr eigentlich Visions ist. Ne? So. Dabei ist, also wer sollte über eine neue Urlaub in Polen Platte berichten in Deutschland, wenn man sich den Musikmarkt noch, also den Musikmagazinmarkt noch anguckt, wären nicht Visions. Früher, also, ne, früher gab es noch Uncle Sally's oder so, die sind ja alle weg. So. Also das kann ja nur Visions machen. Und die Redaktion heute, die hat einfach einen sehr klaren Rahmen definiert, was Visions ist und was nicht. Und was ich aber den Jungs und Mädels da nach wie vor zugutehalten muss, und das ist wiederum eine Qualität des Herausgebers, der hat immer die Leute rangeholt, also ich meine, wegen meinte ich auch am Anfang Kaderschmiede, der findet Menschen, die brennen für Musik, die journalistisch im Zweifel noch keine Erfahrung haben, die sich aber sehr schnell beweisen und dann da halt irgendwie eine Chance kriegen. Bei mir war es nicht anders. Also ich bin ja auch ungelernte Kraft und habe da wirklich mich ausprobieren können. Und dann halt nach 5 Jahren Visions-Redaktionsschaft hat man mir da die Chefredaktion für dieses Netzwort, für ein neu zu gründendes Magazin. Das ist normal, so holst du da halt einen Supercrack von außen, der schon irgendwie 5-mal Chefredakteur war. Und Lohrmann, hier der Herausgeber, meinte zu mir, Digi, hast du Bock drauf? Ich trau dir das zu. Ich so, puh, du traust mir das zu, ich nicht, aber ja gut, dann machen wir mal. Ne? So, irgendwie. Und das ist das Schöne, dass man da, und da, also da sind Menschen, die haben die Leidenschaft für Musik und die Leidenschaft für Journalismus, die Leidenschaft, das bringen die immer noch mit, auch wenn man sich natürlich darüber streiten kann, ob die, ja, ob die Ausrichtung immer noch die ist, mit der man so konform geht. Also ich kenne mittlerweile auch vieles darin nicht mehr oder es interessiert mich auch nicht mehr, auch vieles nicht mehr. Da, ich denke mir oft, das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun, weil wie gesagt, ich bin jetzt seit 26 Jahren dabei, aber ja, also um deine eigentliche Frage zu beantworten, ja, da war schon immer eine gewisse Arroganz und da war ja auch immer so dieses es gab gerade zwischen Visions und Intro, wir waren letztlich, haben wir, es ist lustig, dass du das auch gesagt hast, weil es gibt, da war, wir haben im Prinzip dieselbe Leserschaft angesprochen, die einen waren dann eben auch ein bisschen elektronischer interessiert oder so ein bisschen hipper und die sind dann halt beim Intro gelandet und die anderen, das waren halt eher so die noch jungen Rolling Stone Leser und die haben dann halt irgendwie sich Visions gekauft oder abonniert. Irgendwie.
Das ist ganz geil, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass teilweise halt auch Platten, die besprochen werden oder besprochen wurden, dass wenn sie in der Visions zum Beispiel ganz nach oben gepusht worden sind, dass sie halt in der Musikexpress irgendwie nur einen Stern oder einen halben Stern bekommen haben und hat mir das Gefühl gehabt, das macht ihr doch jetzt gerade nur, weil das irgendwie die Platte des Monats in der Visions ist. So ein Bauchgefühl hatte man halt auch irgendwie. Aber es war auch irgendwie ganz cool, dass das halt so war.
Ich weiß noch, ich weiß nicht, auf welcher Tour das war. Ich glaube, das war auf jeden Fall eine Tour mit Mikrokosmos 23. Da habe ich mir die Visions an der Tankstelle geholt. Ja. Und da war halt eine CD mit bei. Ist ja meistens immer, wo mehrere Songs drauf sind, bla bla. Aber da war noch eine zusätzliche CD dabei und das war die Wildlife von La Dispute. Und ich kannte diese Band nicht. Ja. Ich habe von der Band noch nie was gehört. So, bin halt rein ins Bus wieder rein. Ich so, ey, hier, geil, kennt das jemand? Alle so, ja, kennen die erste Platte. Ich so, okay, alles klar. Reingemacht und ganz ehrlich, diese Platte haut mich bis heute um. Also wirklich ohne Witz, diese Platte ist von vorne bis hinten der Oberhammer. So, und das fand ich geil, weil die kam auch damals, glaube ich, hast du die nur erst, glaube ich, nur über die Visions bekommen, ne? Die hast du nirgendwo anders bekommen. So, also Visions hat das vertrieben im Endeffekt, dieses erste Ding. Und danach konntest du die auch wahrscheinlich irgendwann kaufen, ganz normal, ne? Aber erst hast du die wirklich nur in der Visions bekommen. Das war der Hammer. Das fand ich ultra geil. So eine Band zu pushen, so. Das war ja ein riesen Push, was sie dadurch auch bekommen haben. Und, oh Gott, La Dispute.
Ja, das muss ich eben, also der Claim von Visions, der stand ja auch lange unter Visions, haben sie jetzt mal weggenommen, Musik aus Leidenschaft, genau. Ne? Und das trifft schon zu. Ja. Das siehst du ja auch, wenn du ganz zurückgehst in meine Redakteurszeit, da gab's eben auch die CD, die haben wir damals so etabliert. Und da hieß sie ja irgendwie, The
Area.
Das war das später, jetzt. All Areas.
Dann All Areas.
The New, The Unexpected and The, ich habe gerade den Namen vergessen.
Also, oh, da war ja auch noch 2 Stück von zu Hause.
Ja, das waren halt irgendwie dann 10 neue Songs, die irgendwie gerade veröffentlicht werden. 3 Demo-Bands, die wir halt gut fanden, was auch eine wahnsinnige Arbeit war. Wir haben uns durch Tonnen von Demos gehört, um dann jeweils 3 Bands rauszufiltern, wo wir sagten, die packen wir auf die CD. Und The New, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es hieß. Und dann die Unexplored waren halt 3 Klassiker, die der Visions-Leser kennen sollte, wo dann irgendwie so Gang of Four, weil wir vor dem Podcast schon drüber sprachen, Gang of Four oder, keine Ahnung, ganz frühe Chromax oder was auch immer, dass man dann so 3 Bands irgendwie dem Visions-Leser nochmal näher gebracht hat, hier hör dir das nochmal an. Und auch da muss man sagen, also wir haben uns ja wirklich durch, wie gesagt, durch Berge von Demos gehört, aber wir haben ja auch ein paar Sachen entdeckt. Also ein paar Sachen sind ursprünglich tatsächlich zuerst auf der Visions-CD gewesen. Das erfolgreichste, der erfolgreichste Künstler ist vielleicht kein Aushängeschild, ist Ray Garvey. Der war mit Raymond tatsächlich zuerst auf der Visions-CD.
Ach Quatsch, wirklich?
Das war seine erste Veröffentlichung. Witzig. Aber da waren dann Emil Bulls, keine Ahnung, dann damals Liquido, das waren alles so Sachen, die sind tatsächlich zuerst auf der Visions-CD gewesen. Es wäre schön, wenn mir jetzt auch noch ein schönes Beispiel einfällt.
Aber Kraftklub.
Nee, auf keinen Fall.
Nee, Kraftklub, nee, da gab es die CD in der Form auch schon nicht mehr, als Kraftklub kam. Also, das war noch früher.
Ach so.
Aber ich überlege mal.
Wir finden keine mehr, aber du hast ja schon gerade was Gutes gesagt. Und zwar, ihr habt sie entdeckt. Mhm. Und wir sind, glaube ich, in einem Zeitalter, wo man selber Entdecker sein kann für gar nicht mal so viel Geld. Weil wenn ich mir überlege, ich habe mit, weiß ich nicht, wann habe ich angefangen, CDs zu kaufen, weil die waren ja schon so wahnsinnig teuer, mit D-Mark, ne? Ey, ehrlich, 32 Mark waren halt 32 Mark. Ne? So, und wenn du halt irgendwie nur, keine Ahnung, 50 Mark Taschengeld bekommen hast, dann war halt eine CD eine Investition für einen ganzen Monat. Und dann musstest du halt überlegen, was du halt damit kaufst. Was soll ich mir kaufen? Das neue Limp Bizkit-Album oder die erste Papa Roach-Platte?
Ja, ja, ja.
So, dann gehst du halt einfach zu deinem CD-Verkäufer hin und sagst ja, kannst ja mal reinhören. So, und dann hängst du halt wirklich auch mal 2-3 Stunden im Plattenladen und hast halt einfach mal Platten gehört, um zu wissen, ob du dein Geld da investiert oder nicht. Das musst du ja heute sozusagen gar nicht mehr machen, weil du hast dann wieder dein Streaming-Account, sagen wir Spotify oder Deezer. Irgendjemand sagt so, hast du schon den Song gehört? Nö, noch nicht. Bam, hast du den Song. Kannst weiter runterscrollen. Welche ähnlichen Bands oder dann bist du eigentlich gar nicht, gefordert, auf irgendwelche Entdecker zu hören, weil du ja selber entdecken kannst.
Total, womit du tatsächlich auch die große Krise der Musikmagazine beschreibst. Die sogenannte Gatekeeper-Funktion ist nicht mehr gegeben, weil eben jeder jede Musik im Internet entdecken kann und dann auch noch wieder empfohlen gekriegt. Ja, also wenn du das magst, also ne, Leute, die das gehört haben, hören auch das so. Und zack, hast du wieder, oder machst halt irgendwie den Mix der Woche an und dann hast du irgendwie 5 neue Bands entdeckt, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, keine, aber ne, so, also du kannst halt sehr, sehr viel einfacher eben Musik entdecken. Und das war in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, war das wirklich das Schöne. Das war auch ein Grund, warum ich Musikjournalist geworden bin. Ich bin wahnsinniger Musikmissionar oder überhaupt Kulturmissionar. Mittlerweile ist es bei mir eher Bücher als Musik. Das hat mit dem Alter zu tun. Aber es ist einfach so, ich empfehle Menschen gerne gute Musik, Platten, Bücher, was auch immer so. Und das war damals einfach schön, gerade weil ich dann auch noch so diese Nischen Elektronik und Hip-Hop besetzt habe. Der Visions-Leser, der sich dafür interessiert hat, und das kriege ich bis heute, das Feedback tatsächlich, dass irgendwie, wenn jemand mitkriegt, ach, du bist der Sascha Krüger von Visions, Alter, du hast mir damals so viele Platten empfohlen. Ich bin so, und das ist so, habe ich dann noch richtig gemacht. Ne, so, irgendwie. Aber diese Funktion fällt halt komplett weg. Und das ist, deswegen sind Musikmagazine auch so in der Krise. Und wir hatten ja, ich glaube, Ende letzten Jahres war es, ne, wo dann irgendwie Specs, Groove und noch ein drittes Magazin im selben Monat eingestellt wurden. Das war, ich weiß nicht, was war das dritte? Uncle Sally's ein bisschen früher noch, es war alles in dem Jahr, waren die plötzlich alle weg, weil eben, die haben sozusagen kein Alleinstellungsmerkmal gefunden. Und Visions hat das ganz gut gemacht, weil die jetzt eben sehr viele so Specials machen. Also die machen halt wirklich so übergeordnete, dann jetzt irgendwie, da musste ich dann wieder mitarbeiten, obwohl es sogar vor meiner Zeit war, gab es halt ein Krautrock-Special, dass man von dem 27-Jährigen oder dem 24-Jährigen jetzt mal beibringt, hey, Deutschland war mal tatsächlich marktführend in Sachen progressiver Musik. Das ist zwar, war zwar in den 70ern, da war dein Vater gerade mal 12, aber das gab's mal, ne, so, ja.
Das heißt sozusagen, im Sinne des Entdeckers, also wir brauchen Musikmagazine nicht mehr, weil sie Entdecker sind. Für was brauchen wir die Musikmagazine denn dann?
Für tiefergehenden Journalismus, und das meine ich mit diesen übergeordneten Specials. Also das einfach so, dass du Zusammenhänge erzählt bekommst, dass du erzählt bekommst, wenn zum Beispiel heute jemand sich, wenn er irgendwie im Schrank von seinem Vater Limp Bizkit entdeckt und dann erfahren will, wo kam denn Limp Bizkit her? Ach, davor, nee, Crossover war das, was du, das Special, glaube ich, ne?
Genau.
So, was du eben meintest.
Genau.
So. Ach so, es gab vor New Metal gab's Crossover. Aha, interessant, was ist ein Crossover? Ach so, Rage Against the Machine kommen letztlich irgendwie aus dem Crossover. Was gab's denn da noch? Und dann gibt's dann natürlich immer so ein Appendix, wo dann irgendwie 40 Platten empfohlen werden. Und wenn irgendwie ein 17-jähriges Kind sich hingeht und sich die Monkeys with Tools Platte, der Düsseldorfer Crossover-Band von 1900 92 anhört, geiles Ding, weißt du so. Und ich weiß, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob man die auf Spotify findet oder ob man nicht vielleicht doch mal beim Plattenschrank oder beim Papa gucken muss, weißt du. So, und diese übergeordneten Geschichten zu erzählen, und da gibt es eben auch ein paar Autoren, die das sehr gut machen dabei, Visions, das ist im Prinzip der Mehrwert, den du im Internet nicht findest. Oder selbst wenn du ihn findest, ist er nicht gut recherchiert. Sie haben dann vielleicht auch, also solche Blogs haben auch nicht den Zugang, dann sage ich mal, 10 Protagonisten aus der Zeit für eine Geschichte zu interviewen, und das macht aber Visions. Die machen dann halt irgendwie, die gehen in die Tiefe und machen halt das journalistisch, was ein Blog eher sozusagen aus dem persönlichen Erleben heraus machen würde.
Und das sind die Sachen, die mich, also das sind halt wirklich die Sachen, die mich an der Visions dann halt noch interessieren.
Ja.
So die anderen Interviews eigentlich gar nicht, weil die Bands mich einfach nicht interessieren. Weil wenn mich eine Band nicht interessiert, lese ich mir das Interview nicht durch. Das ist einfach so. Aber diese, ich sag mal, 10, 15 Seiten von Crossover oder Postcore, Hardcore, wie auch immer, sind halt super interessant. Weil genau das, was du sagst, dann kommen halt diese 40 Alben, und selbst ich sitze dann noch und sage, wer zum Geier ist das denn? So. Und dann findet man die eventuell nicht auf Spotify, aber du findest sie auf jeden Fall bei YouTube mit irgendetwas. So. Und denkst du, Alter, krass, was für eine geile Band ist denn das bitte? Und dann gehst du auf feines Vinyl, hallo Jörg, guckst, ob die Platte da ist. Und die Platte ist dann halt da. So, und dann bestellt man sich die halt und denkt man sich zu Hause, krass, die ist irgendwie 20, 25 Jahre alt, aber wie fresh klingt die eigentlich gerade? Mhm. Das habe ich so oft gehabt, wirklich. Das ist total gut.
Apropos fresh.
Fresh for Fantasy. Das hatte ich auch gerade
im Kopf. Welche Interviewgeschichte erzählst du am Partys am meisten? Von welchem Künstler? Wenn du mal so einen getankt hast, ne, und das grüne Telefon mal lange nicht geklingelt hat. So, so in der WG, so, weißt du, der erste Abend, ein bisschen Rotwein, Tüte. Ja, ja. Und dann, welche Geschichte kommt da?
Es gibt zwei. Die eine, das ist die kürzere, die ich sehr lang machen kann, aber die kann man kurz erzählen. Das war tatsächlich ein Hausbesuch bei Kid Rock.
Geil.
Was damals auch ein sehr großes Politikum bei Visions war. Man hat uns gefragt, ob wir das machen wollen. Wir haben gesagt, Kid Rock bei Visions, das passt nicht. Und die Plattenfirma sagte, ihr müsst einen Titel machen, aber dafür könnt ihr 3 Tage mit Kid Rock rumhängen.
hätte ich auch gemacht.
Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir gucken uns den Typen einfach mal journalistisch an. Warum ist der so erfolgreich? Mhm. Und er hat ja sein Durchbruchsalbum war ja auch ein Hip-Hop-Album, insofern damals stand das irgendwie noch im Kontext. Mittlerweile hat er natürlich gar nichts mehr mit Visions zu tun, und es war halt einfach eine scheißgeile Geschichte. Kid Rock ist halt irgendwie, ich habe ihn kennengelernt, und er meinte sofort, ja, also wir haben dann sofort erstmal ein Interview gemacht, damit ich ihn ein bisschen kennenlerne, und dann gab es dann auch noch ein Videodreh, dann kam Pamela Anderson dazu, ich habe mit Pamela am Abend Essenstisch gesessen und so, es war wirklich alles sehr, sehr lustig. Ich habe tatsächlich Kid Rock zusammen mit Ted Nugent und Aerosmith in Detroit in so einer Mehrzweck-Arena gesehen, nur so, weißt du, so Trucker-Fahrer mit ihren blondierten Ladies an der Seite, das war halt so einfach, ich hatte echt was zu erzählen.
Auf jeden Fall, geil.
Und was ich halt an Kid Rock cool fand, war, dass er meinte so, Digga, ich bin ein totaler Proll aus Detroit, und ich habe wahnsinnig Glück gehabt mit meinem zweiten Album, und seitdem ist mein komplettes Leben eine Bonusrunde. Ja. So, und das war ist einfach so eine Haltung, die ich dachte, ist cool. Die etwas längere Geschichte, aber wirklich auch, also die ist wirklich sehr unterhaltsam, geht wie folgt, ich versuche sie so kurz wie möglich zu machen.
Alles gut.
Hat mit dem Wu-Tang-Clan zu tun. Damals war der Wu-Tang-Clan der neueste heiße Scheiß in der Hip-Hop-Welt, und es war bekannt, dass die eigentlich nicht gerne Interviews geben. Und wenn sie Interviews geben, dann nur in Amsterdam. Und zwar muss das Hotel direkt neben einem Coffeeshop liegen.
Welch Wunder.
Welch Wunder. So, und dann wurde ich nach Amsterdam geflogen zu einem Wu-Tang-Clan-Interview. Und es waren 2 Solo-Alben. Es war Ghostface Killer und Raekwon waren es, glaube ich. Die beiden waren es. Und wir kamen an, und normalerweise, wenn du so zu so einem Interviewtag kommst, gibt es einen sogenannten Promo-Schedule, wo dann halt irgendwie Magazin XY ist von dann bis dann, dann das denn der nächste, dann kommt ein Radio-Interview, dann kommt ein Phoner, so. Und wir kamen an, und die sagten schon, wir haben keinen Schedule, weil den können wir mit den Jungs nicht machen. Wir haben das folgendermaßen gelöst: Wir setzen euch in so eine Suite, da gibt's zu essen und zu trinken, alles, was ihr wollt. Wir möchten euch bitten, euch einfach dahin zu setzen und zu warten, bis wir euch abholen. Ist ein bisschen scheiße für euch, wissen wir, versuchen es so angenehm wie möglich für euch zu machen. Und jedenfalls gab es da nicht nur zu essen und zu trinken, sondern auch so ein Silbertablett mit verdammt gutem Gras. Und ich weiß von mir, dass ich, wenn ich gekifft habe, vor allem wenn ich gutes Gras rauche, dass meine Englischqualitäten sehr nachlassen. Was dazu führte, dass ich den ganzen Tag vor diesem Tablett saß, ich so, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht. Und dann hieß es abends am ersten Tag so, Sascha, oder alle so, ja, heute findet nichts mehr statt. Und dann habe ich mich so ein bisschen an dem Tablett bedient, bin auf mein Hotelzimmer, habe mir einen richtig fetten Dubi gedreht irgendwie und rauch mir den rein, schellt das Telefon auf meinem Hotelzimmer. Du, Sascha, die wären jetzt bereit für dich, würdest du runterkommen? Ich so, ganz schlechter schlechter Zeitpunkt. Ich bin wahnsinnig stoned, wirklich rotzevoll. Und nee, ich weiß nicht. Und dann, ach komm, ich weiß, du machst gute Interviews, komm doch bitte runter und du kriegst das schon hin. Du hast doch deine Fragen vorbereitet und so. Jedenfalls komme ich runter in den Interviewraum, steht da im Halbkreis, stehen da so 12 Stühle. Ich so, und da drauf, dann war da so eine kleine Bühne und da drauf stand dann irgendwie sozusagen das Sofa, wo die beiden zu interviewen, dann Wu-Tang-Jungs saßen. Und ich so, was soll denn dieser Stuhlkreis? Ja, die ganzen Internationals von unserer Plattenfirma kennen ihren Künstler noch nicht. Hättest du was dagegen, wenn die zuhören? Ach, ich so, ja, eigentlich schon. Ja, ich habe dich aber jetzt schon eingeladen. Und dann saßen da jedenfalls im Stuhlkreis, saßen da 12 Leute. Ich sitze rotzevoll in der vordersten Reihe vor dieser Bühne und gucke halt auf die Bühne, wo die beiden dann in dem Sofa sitzen und stelle meine erste Frage und kriege eine Antwort und verstehe kein Wort. So, well, that's interesting. Stell meine nächste Frage. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir haben diese komplette Farce, haben wir 45 Minuten durchgezogen. Ich habe dieses Interview danach vielen Menschen vorgespielt, die fließend Englisch können, die Anglistik studiert haben und die mir einfach sagen, die verarschen dich. Die haben 45 Minuten Fantasiesprache gesprochen. Und ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich etwas erfahrener gewesen wäre, weniger bekifft und ohne diese 12 Menschen um mich rum, auch immer gesagt, immer verarscht ihr mich, Jungs, könnt ihr ein bisschen deutlicher reden. In dem Moment habe ich einfach diese Farce durchgezogen. Die Farce geht aber, der schöne Abschluss des Ganzen ist tatsächlich, dass hinterher diese Internationals zu mir kamen und meinten, oh, that was so fucking interesting. Thank you so much that we were able to listen to this interview. I have so much information about my artist right now. Und das ist eine etwas längere Geschichte, aber ich finde, die erzähle ich halt sehr gerne, weil das zeigt die ganze Absurdität, und wie viel Geld damals auch noch in der Musikbranche steckte.
Ich wollte gerade sagen.
Also ich meine, das war wirklich ein Luxushotel, da waren halt irgendwie 12 Journalisten, 3 Tage wurden die da eingepfercht, dann irgendwie noch das Gras besorgen und irgendwie diese Suite, wo wir da alle rumsaßen und so. Und letztlich sind tatsächlich auch mehr als die Hälfte der Journalisten sind ohne Interview nach Hause geflogen, weil die halt nur 6 gemacht haben in den 3 Tagen, anstatt 12.
Aber trotzdem wurde es bezahlt.
Ja.
Das waren sozusagen die guten Zeiten im Musikbusiness.
Ja. Da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Ich war mal 6 Tage, die geht auch kurz, ich war mal 6 Tage in Dallas und sollte Erykah Badu interviewen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Triband-Handys gab. Das heißt, ich war telefonisch nur in meinem Hotelzimmer erreichbar. Deswegen konnte ich nicht rausgehen, weil die mir jeden Morgen rief, dann irgendwie der International, dieser Promo-Manager rief an, so, ja, Erykah Badu kommt gleich, bitte halte dich bereit auf deinem Zimmer. Ich bin nach 6 Tagen ohne Interview nach Hause geflogen und habe dann zu Hause von der deutschen Dependance der Plattenfirma erfahren, dass Erykah Badu zu keinem Zeitpunkt in Dallas war.
Alter, wow, wow.
Von Dallas habe ich nur tatsächlich einmal die Hauptstraße gesehen und irgendwann habe ich mir mal an einem Tag gesagt, ich kann dieses Hotelzimmer nicht mehr sehen, ich muss mal irgendwie in dieses Kennedy-Museum. Da gibt es halt dieses, ne, da wo er da erschossen wurde, gibt es ein Kennedy-Museum und ich so, das will ich mir angucken. Das ist das Einzige, was ich in 6 Tagen Dallas gesehen habe. Ich war noch nicht mal auf der South Fork Ranch, da wäre ich gerne hingefahren damals als Dallas-Gucker, aber nein.
Das klingt nach auf jeden Fall einer Menge Abenteuer.
Ja.
Wenn wir gerade über Abenteuer sprechen und du gerade über Pamela Anderson gesprochen hast, ist mir folgende Frage eingefallen, Daniel. An welches Poster eines sogenannten Playmates kannst du dich erinnern, was in deinem Zimmer hing, als du 15 warst?
Hatte ich nicht.
Hattest du auch nicht?
Nein, hatte ich nicht. Ich hatte immer, also wirklich immer Band-Poster in meinem Zimmer. Natürlich ganz am Anfang die ganz schlimmen. Also Bravo hatte damals ja so Starschnitte, ne? Weißt du was? Nee, du bist so jung. Starschnitt war, es gab 2-3 Teile in einer Ausgabe, also von diesem Poster. Und das Poster war aber lebensgroß. Ich sag jetzt mal, ich hatte damals New Kids on the Block in meinem Zimmer gehängt, kleben. Und da war halt ein riesengroßes, lebensechtes New Kids on the Block Poster. Und das gab's halt in jeder Ausgabe über 2 Monate lang oder so. Und irgendwann hast du das gehabt und dann hast du das dann schön an die Wand gekleistert.
Krass. Welches Poster hattest du in deinem Zimmer?
Ich hatte Sophie Marceau in meinem Zimmer. Ich bin halt die Laboum-Generation und Sophie Marceau ist der feuchte Traum meiner Pubertät.
Kurze Frage, ich bin nicht die Laboum-Generation. Was ist Laboum? Ich kenne Laboum als Projekt von Jan Delay.
Du hast den Film nicht gesehen?
Ich habe Laboum nie gesehen.
Alter.
Oh, das solltest du aber mal nachholen.
Ich bitte dich, guck dir bitte sofort Laboum an. Ja, den gibt es auf jeden Fall auf Amazon, kostet bestimmt was, aber scheiß drauf, bezahl die 2,99.
Ja, ja.
80er Jahre?
Ja, ja. Frühe 80er Jahre, so Jugendliebe-Film. Ja. Also so, heute würden wir es wahrscheinlich Romantic Comedy nennen. Aber wirklich mit, mit dieser schönen Naivität der frühen 80er Jahre. Und Sophie Masso ist einfach, also wenn ich das jetzt als 50-Jähriger sage, ist das so ein bisschen, ne, ist das so ein Dad-Joke, aber damals war sie ja, war sie ja mein, wir waren ja ein Alter und sie war, das war schon Sophie Masso, ach, mein Gott, war ich verliebt, ja, ja.
Schau es dir an. Also La Boum, die Fehde ist wirklich, ist ja wirklich mega. Also es
spar dir die Fortsetzung, aber schau, ja, auf jeden Fall. Schau dir das Original an.
Ja, ja, ja.
Okay, alles klar. Also ich hatte bei mir Cradle of Filth in einem großen Poster, wo...
hab ich auch eine Zeit lang gehört.
Cradle of Filth. Cradle of Filth.
Ah, okay.
Hattest du auch so eine Death-Metal-Phase?
Das ist kein Playmate. Also würde ich zumindest jetzt mal...
Nee, aber da lag auf jeden Fall ein jungfräulich geopfertes Mädchen auf einem Altar mit fünf Typen mit weißem Gesicht. Ich fand das als 14-, 15-Jährige ganz cool, aber ich kann jetzt nachvollziehen, warum meine Eltern immer so gedacht haben, weil das Ganze eher aussieht wie aus einem X-Hamster-Porno, als dass es, dass es was mit Musik zu tun hat. Ich würde jetzt mal eine kleine Pause veranschlagen, wenn das okay ist. Das heißt, wir können Songs auf unsere Playlist packen und witzigerweise kam der Song gerade, als ich dir beim Reden zugehört habe. Ich finde es immer so schön, wenn man halt über gute Geschichten aus der alten Zeit spricht. Und zwar von Pixies wünsche ich mir Caribou. Was ein wunderschöner Song.
Das stimmt.
Und ganz bei dir.
Das ist mein Musikwunsch für unsere Playlist Nachtasyl Asta Colada.
Dann gehe ich jetzt mal komplett in die andere Richtung. Ich wünsche mir vielleicht mehrere Songs auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Krawel einmal Kotzen bitte und dann von Krawel Altlastenasyl.
Krawel klingt nach einer neuen Band.
Nee, schon älter auf jeden Fall.
Willst du was darüber reden oder lassen wir die Zuschauer, Hörer?
Es ist eine deutsche Band, drei Leute nur, also ganz normal Schlagzeug, Bass, Gitarre, ein Gesang. Und frag mich jetzt bitte nicht, wie lange es diese Band schon gibt, aber die machen halt so deutsch, Punk ist auch kacke, das kann man halt auch nicht sagen. Hört da einfach mal selber rein, er hat eine sehr geile Stimme, wie ich finde, man muss drauf stehen, aber es ist geil.
Ist das gerade ein Bewerbungsgespräch für den Musikjournalismus, das du gerade machst?
Nee.
Deshalb haben wir auf der anderen Seite den Sashi.
Ich würde mir, einfach weil ich von Ihnen ein T-Shirt heute trage, einen Nadasurf-Song wünschen. Und weil ich finde, das kann die Welt gerade ganz gut gebrauchen, wünsche ich mir Always Love.
Ja, sehr schön.
Und dann hören wir uns nach dem kleinen Einspieler voller Liebe.
Wieder.
Du, Sascha, moin. Hier ist die Redaktion. Wir hätten da mal eine Idee. Deutschland 96. Die alten Crossover-Helden. Sandra Nasic im Gespräch mit dir und Henning Wehland. Hast du Bock vielleicht da drauf? Gegebenenfalls könntest du aber auch die neue Platte von Chumbawamba besprechen. Du meld dich. Ciao.
Willkommen zurück.
Wir haben immer noch zu Gast Sascha Krüger.
Vollkommen richtig.
Mensch des Journalismus. Da brennt mir die ganze Zeit so eine Frage auf den Lippen. Wie kreiert man eigentlich einen Hype?
Aber voll die gute Frage, Mann. Das ist, die Frage ist sehr gut.
Also, um ein ganzes Seminar, das ich mal dazu gehalten habe, runterzubrechen, ein Hype kreiert man, indem man eine Notwendigkeit beim Käufer schafft oder, sag ich mal, bei der Zielgruppe. Nike, um das mal als Beispiel zu nehmen, da kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Musik, aber die haben das zum Beispiel eine Zeit lang gemacht, die hatten eine Serie, die hieß 6.0 und das waren dann halt, das waren alte Modelle, ich kenne mich da so ein bisschen aus mit Sneakern, das waren bestimmte Modelle, die in bestimmten...
Entschuldigung!
Warum lachst du jetzt?
Ich fand nur die Aussage, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Sneakern.
Ja.
Fand ich halt einfach gerade so ein bisschen Masimoto. Okay.
Ja, alter Hip-Hopper. Nee, und du kreierst, im Prinzip kreierst du einen Hype, indem du eine Nachfrage nach etwas schaffst, von dem du gar nicht wusstest, dass du es brauchst. So, und da ist natürlich viel Geld im Spiel, weil du vorhin sagtest, also wir schon über die Musikmagazine sprachen, da ich habe damals ein Beispiel genannt, als ich dieses Seminar geführt habe, da hatten tatsächlich im selben Monat hatten Intro, Rolling Stone, Musik Express und Visions, dieselbe Band auf dem Cover, und zwar The Hives. Warum hatten wir alle The Hives auf dem Cover? Weil die Plattenfirma wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen hat und halt durchgebucht hat, vierfarbige, ganzseitige Anzeigen für die nächsten drei Ausgaben. Es heißt nicht, dass man die Cover kaufen kann, aber das ist natürlich, wenn sich eine Plattenfirma so engagiert, ist man irgendwie auch sozusagen in der Pflicht, irgendwie auch was zurückzugeben. Und wenn eine Plattenfirma so viel Geld in die Hand nimmt, dann schaffst du es tatsächlich, sämtliche führenden Musikmagazine im selben Monat mit demselben Cover zu haben. Und damit, der Leser denkt dann nur, okay, das ist wohl die Band der Stunde. Wenn der Rolling Stone und Visions und Musik Express und Intro die Band auf das Cover nehmen, dann muss ich wohl die Hives hören. Das, so kreierst du dann einen Hype. Oder du machst es eben, was ich eben, das Beispiel, was ich ausführen wollte, Nike haben halt einfach bestimmte Modelle in einer sehr limitierten Auflage in bestimmten Farbkombinationen rausgebracht, die dann sehr teuer gemacht, und die Dinger sind weggegangen wie nix. Die waren schon ausverkauft, bevor die auf dem Markt waren. Einfach, weil sie da auch ein, so, ich will, keine Ahnung, das Air Max One Modell in einer Farbkombination haben, die es nur 500 Mal gibt. So.
Wie kreiert man heute einen Hype?
Das ist eine gute Frage. Ich bin da tatsächlich noch so ein bisschen Oldschooler, deswegen arbeite ich auch für die Printmedien und fürs Fernsehen und bin halt, das liegt aber auch daran, dass man als Solo-Selbstständiger, als freier Journalist im Internet einfach bislang nicht gut Geld verdienen kann, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Und deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen. Das ist, also wie sich, ich bin manchmal auch irritiert und überrascht, wenn ich einfach sehe, wenn so Musiker 3 Songs bislang aufgenommen haben und keine Ahnung, weltweit 80 Millionen Fans. So, und dann denke ich mir so, wie kann das sein?
Kenny Hoopla.
Ist das so? Aber den Song, den du mir gezeigt hast von Kenny Hoopla, ist Wahnsinn.
Ja, yeah, aber Kenny Hoopla kannte vorher auch kein Schwein. Ja. Den kannte niemand so. Und dann ballert der auf Spotify halt 2-3 Songs. Und dieser eine Song, den ich dir halt auch gezeigt habe, dieses Burry bla 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 bla, der ballert dich einfach komplett weg. Der ballert dich komplett weg. Und ich weiß nicht, wie viele scheiß Views oder Hörer-Dings das Ding schon hat. Und ich glaube, wenn der sein Album rausbringt und auf Tour geht, der fängt nicht an, im Molotow zu spielen. Auf gar keinen Fall.
Ja, aber da kommen wir wieder zu der anderen Seite, dass das eben, ich arbeite, wenn es kein Corona gibt, tatsächlich verdiene ich mein Geld unter anderem auch als Pressetexter für Konzertagenturen, auch für große Konzertagenturen, was im Moment ja komplett wegfällt, macht die Sache auch schwierig, aber das ist eine andere Geschichte. Und da ist mir aufgefallen bei einem der Marktführer, dass die Scouts, die haben halt 2 Scouts sich sozusagen in den Laden geholt, die im Prinzip offenbar wirklich nichts anderes tun, als Spotify und YouTube durchzusurfen und zu gucken, wer hat da hohe Klickzahlen. Und ich habe, bevor Corona losging, mit steigender Prozentzahl Pressetexte über Künstler geschrieben, die erstmals auf Europatour kommen und in 8000er Hallen spielen. Und das ist, darüber hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen, nicht hier im Podcast, sondern vorher im Gespräch, da kommen wir halt an einen Punkt, wo man sich fragen muss, wie soll ein Mensch, der in seinem, oder ein junger Mensch, der in seinem Kinderzimmer irgendwie 5 geile Songs aufgenommen hat, vielleicht noch nicht mal ein Album zustande gebracht hat, wie soll der die Präsenz haben, um eine 8000er Halle zu füllen? Ja. Also da fehlt halt sozusagen das Fundament und irgendwie so die Grundierung der Stage Personality, wie man das so schön nennt. Und ob das jetzt, der weiß, der letzte Schluss ist, also ich mag da sicherlich dann auch irgendwie, Einzelfälle geben, die das hinkriegen, aber in aller Regel denke ich mir so, puh, und das ging ja schon los, ich will nichts gegen Milky Chance, aber das war ja auch so, also das war ja noch ein bisschen vor dem jetzt diesem riesen Spotify-Hype und so, irgendwie 2 Jungs, die halt irgendwie irgendwo in Deutschland, relativ platten Land, ich weiß nicht, aus Hildesheim oder wo sie herkommen.
Braunschweig?
Irgendwie sowas, ja. Da Kinderzimmer, ja, ein geiles Album geschraubt haben. Und dann habe ich mir die halt irgendwie live angeguckt, damals, als sie sehr frisch waren, weil ich mit dem Label irgendwie, also mit der Promoterin irgendwie ganz gut befreundet war. Sie nahm mich mit und ich musste dann auch sagen, ja, da steht halt ein Notebook-Typ und ein Typ mit einer Gitarre. Die sind in ihrer Rolle gewachsen. Mittlerweile können die halt auch auf dem Deichbrand irgendwie vor 40.000 performen und es funktioniert. Aber damals, also dann, das war dann eben relativ frisch nach dieser Kinderzimmerphase, habe ich so gedacht, so, das sind halt 2 Jungs, die im Kinderzimmer Musik gemacht haben. Ne? Und das ist so, wie gesagt, sie sind in ihrer Rolle gewachsen, aber das ist ja heute nochmal potenziert. Und wie gesagt, also wenn ich das lese, ich kriege dann halt so ein paar Informationen und musste aus dem Pressetext schreiben, lese, ja, dieser junge Mann hat jetzt 5 Songs gemacht. Und soll jetzt halt irgendwie gut, jetzt im Moment, wie gesagt, durch Corona nicht mehr, aber das war der Plan. So, und die Tour ist dann jetzt auch abgesagt worden, oder die Touren, die das beträfe. Aber diese ganze Graswurzelarbeit, die ja Künstler seit den 40ern im Prinzip durchmachen, die irgendwie U-Musik machen, die findet ja in der Form nicht mehr statt. So, und was das mit der Musik macht und auch mit dem Hype, also ich glaube halt, dass Hypes dadurch sich auch schneller verbrauchen. Weißt du, ne? Also so die Hypes, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was ich vorhin nannte, Hype passt auch ganz gut, die haben ihre Schäfchen im Trockenen. Aber ob das ein Künstler schafft, der dann einmal in Europa auf Tour geht, weil da 5 Songs irgendwie auf Spotify 80 Millionen Mal irgendwie angehört wurden, Ob das dann reicht oder ob das dann nur so ein Sturm im Wasserglas ist, das wird sich mal zeigen. Ne?
Also sozusagen braucht der Hype den Gatekeeper.
Ja, schon. Also er braucht den Multiplikator eher. Ja. Also nicht unbedingt den Gatekeeper, sondern den Multiplikator. Also früher waren es einem Musikmagazine, vielleicht befeuert durch entsprechende Anzeigen, wie wir das eben schon das Beispiel hatten. Heute ist es dann eben Spotify, wo sich dann rumspricht. Und wir haben das ja jetzt schon wieder, ich gab jetzt gerade die aktuelle Diskussion, Spotify bietet den Künstlern an irgendwie Low Rates und dafür werden wir dafür sorgen, dass eure Songs vielleicht in diesen Listen, in diesen Playlisten öfter auftauchen.
Was heißt Low Rates?
Also, dass ihr noch, die kriegen noch weniger als sowieso schon von Spotify.
Was?
Ja, und verzichten im Prinzip komplett jetzt auf ihre Royalties und kriegen dafür die Zusage, dass sie vielleicht häufiger in den Playlisten auftauchen.
Oh, ist das krass. Mhm. Seit wann ist das denn so raus?
Das ist gerade diese Woche, ging das durch die Presse.
Habe ich auch gelesen.
Okay.
Und da ist aber, da setzt sich, das ist eben der, da ist jetzt Spotify der Multiplikator und setzt seine Monopolstellung auch an und sagt so, ich kann es mir erlauben, mit den Künstlern so umzugehen. Mhm. So.
Da guckt der Hauke. Das könnt ihr gar nicht sehen, da guckt der Künstler.
Und ich dachte, wir werden gerade so weit, dass man darüber diskutieren kann, dass also Klickzahlen anders bewertet werden, wenn anders finanziert werden. So. Weil ich meine, 1 Million Streams sind, glaube ich, grob geschätzt 3.600 Euro.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Million Streams. Mhm. So. Und dann denke ich mir halt, alter Schwede, ey. Also auch allein 1 Million Streams zu erreichen für eine kleine Band, die zum Beispiel in der Astra-Stube spielt, ja, das ist halt.
Brauchst du nicht drüber reden.
Dann brauchst du nicht drüber reden. Das ist halt so 100er Kapazität sind so, du bist da bei 50 bis 100.000. So, aber das ist einfach noch. Wer denkt sich halt eigentlich gerade so, ja, können wir machen. Ich meine, so eine Albumproduktion kostet ja auch im Prinzip gar nichts. Also ist ja im Prinzip für low. Ist ja absoluter Bullshit. Ne? Ich meine, wenn du halt ein vernünftiges Album aufnehmen willst, mit einer coolen Qualität, so, dass der Hörer sagt, so, oh, da hat sich aber jemand Mühe gegeben, zahlst du halt locker für...
Entschuldigung.
Themawechsel. 15.000 bis 20.000 Euro. Oh, das nervt mich halt so an. Ich werde niemals mit Musik mein Geld verdienen.
Aber so, nee, aber ich entschuldige mich da. Alles gut. Das Schöne ist ja, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und ich kann an der Stelle sozusagen das Ganze nochmal ein bisschen anders darstellen. Ich stimme dir zu, das kostet Geld. Aber genau aus diesem Grund habe ich in der Zeit von Corona, wo ich jetzt als freier Journalist weniger zu tun habe, habe ich mich mit noch einem Autor, einem Fotografen, einem Layouter und so einem Typen, der eben so Organisationen macht, irgendwie zusammengesetzt und haben uns überlegt, wir wollen mal ein Buch machen, auf das wir Bock haben. Haben uns letztlich als Thema ausgesucht, wir besuchen Tonstudios. Und zwar genau mit diesem Hintergedanken. Heutzutage kann jeder seine Musik zu Hause aufnehmen, auf dem Rechner. Wer ist so bescheuert und bindet sich halt noch so ein kostspieliges Hobby ans Bein und betreibt ein Tonstudio? Am besten auch noch so eins, wo man nur analog aufnimmt und so. Und wollten die Geschichten dieser Menschen erzählen. Und abgesehen davon, dass das schöne Geschichten sind, die wir in diesem Buch Soundlotsen, um die Werbung kurz zu machen, die wir da herausgefunden haben, ist die schöne Erfahrung, die wir gemacht haben, dass viele dieser Studios mittlerweile wieder besser gebucht sind, weil diese Verödung auch der Klangästhetik, die dadurch entsteht, dass alle nur noch die gleichen Plugins benutzen, um ihre Musik zu produzieren, führt dazu, dass Musiker, die halt wirklich mit dem Herzblut dabei sind, mit der Leidenschaft dabei sind, dass die sagen, nee, ich will kein Plugin benutzen, ich möchte keine Bassdrum aus dem Computer, sondern ich möchte ein Schlagzeug. Und dass die dann eben tatsächlich sparen und dann eben ins Studio gehen. Und diese Studios, es gibt ja zum Beispiel ein Studio hier in Hamburg, die Yeah 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 Studios, die nehmen nur Sound im 60er-Jahre-Sound auf. Und der Richie hat mir erzählt, dass er bis eigentlich Herbst nächsten Jahres mehr oder weniger ausgebucht ist.
Voll schön.
Ja, also voll das gut. Zeigt eben, und dass er sagt, er hat echt Durststrecken gehabt, das zeigt eben, dass offenbar dieser Trend, über den wir hier gerade sprachen, der wirklich besorgniserregend ist. Und auch, da gab es hier dieses Interview mit diesem CEO von Spotify, der sagt, ja, da müssen die Künstler halt mehr Songs aufnehmen.
Ja, genau, das war auch sehr gut.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Ja, nimm doch mehr Songs auf. Verstehe ich gar nicht.
Ja, genau, ein Album im Jahr reicht halt nicht, müsst halt 5 machen, ne? Ja. Ihr Schweine, so irgendwie. Ja, und dass das eben aber auch eben so einen Gegentrend erzeugt, dass irgendwie Musik wieder einen Wert hat und eine Qualität hat und dass man das auch hört und dass eben Leute dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. So, das sieht man wiederum, ein guter Freund von mir ist hier bei Michelle Records irgendwie, ihm gehört ein Teil von Michelle Records, das ist ein Plattenladen und der hat mir erzählt vor 3 Jahren, dass sie tatsächlich das umsatzstärkste Jahr seit 2000 hatten. Ne? So, das ist ja,
weil Vinyl wieder angesagt ist.
Weil Vinyl wieder angesagt ist, ja.
Du musst ja mal gucken, wer alles auf Vinyl macht. Das ist ja, also selbst, ich sag mal, die großen deutschen Pop-Rockstars bringen ihre Alben auf Vinyl raus. So, was ich total abgefahren finde. So, ja. Ich meine, selbst Eloy de Jong, wo ich Merch für verkauft habe, der große Schlagerstar, hat halt seine Platte auf Vinyl rausgebracht. Und ich fand das mega. Habe ich ihm auch gesagt, so, wie cool ist es bitte, dass du deine Platte auf Vinyl rausbringst. So. Und er so, Alter, ich stehe auf Vinyl, ich habe zu Hause fast nur Vinyl, ich finde das geil, darum musste mein Album auf Vinyl rauskommen. Fand ich total geil. Der hat so gut wie nichts verkauft, ne? Ist klar, weil die alle die CDs gekauft haben. Ich habe pro Abend vielleicht so eine, vielleicht mal zwei Vinyls verkauft. Wir hatten auch nicht viele, aber die waren hinterher weg. Und das fand ich cool. Und ich habe jeden abgefeiert, der halt eine Vinyl gekauft hat. Fand ich total geil.
So eine Vinyl ist ja auch eher so, dass du sie auf jeden Fall nicht auf dem Flohmarkt verkaufst oder die halt dann vor deiner Haustür ins Bermuda-Dreieck stellst.
Ja, ja.
So eine Vinyl bleibt halt einfach meistens immer bei einem.
Auf jeden Fall.
Deshalb machen wir unsere Alben halt auch auf Vinyl. Obwohl wir halt nicht so die Abnehmer der Vinyl-Geschichte halt
darum,
haben.
Aber absolut.
Ich mich über jeden einzelnen freue, der sich halt eine Vinyl oder eine Box halt holt.
Aber was wir, wo wir gerade beim Hype waren, erinnerst du dich noch an die Arctic Monkeys?
Ja.
MySpace. Das war ja auch ein richtiger Hype. Also das war ja so, also für mich war das so der Ursprung des Musikhypes, mal abgesehen von den Beatles und so, ne? Aber und daraufhin habe ich, wo die dann nach Deutschland gekommen sind, ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, ich glaube, es war in Münster. Habe ich die halt live gesehen. Und die sind auf die Bühne gekommen und haben keine Stunde gezockt, weil so viel hatten sie auch einfach noch gar nicht. Aber die haben mich weggeballert. Mhm. Also wirklich, die hatten eine Live-Performance, das war absoluter Wahnsinn, wirklich. Und dann, dein Beispiel gerade, Milky Chance, habe ich auf dem Dockville gesehen, auf der großen Bühne, ich weiß nicht, vor 4, 5 Jahren, oder vielleicht noch länger her, das war das langweiligste Konzert, auf dem ich jemals gewesen bin, wirklich. Da stehen zwei Typen und spielen halt die Songs runter und A, hat sich jeder Song gleich angehört, jeder, wahrscheinlich wegen diesen Keyboard- und Sample-Bums, was da halt mit drin war, das war echt das langweiligste Konzert meines Lebens, wirklich. Ich habe mich noch nie so gelangweilt bei Musik, das ist also wirklich, dass du da stehst und denkst so, das braucht kein Mensch.
Siehst du, und das
so
ist die Version, wo ich sage, sie sind reingewachsen.
Ja, also,
kannst dir vorstellen, wie es vorher war.
Ja. Das war unfassbar, also wirklich. Ich stand da und habe gedacht, das kann nicht deren Ernst sein. Also wirklich nicht. Also es kann nicht sein, dass die da oben stehen und die haben um 20 Uhr gespielt oder irgendwas. Die waren halt Co-Headliner. Ich so, warum? Aus welchem Grund? Hab ich nicht verstanden.
Den lustigsten Hype, finde ich, den ich mitbekommen habe, war der 1000-Roboter-Hype. Kennst du dich noch an den 1000-Roboter-Hype?
Oh, bitte. Aber das war kein richtiger Hype.
Doch, das war voll der Hype.
Na komm.
1000-Roboter fand ich...
Fandst du, dass es ein Hype war?
Doch, auf jeden Fall.
Wie hieß nochmal die von Allein? Die, das fand ich halt...
Polarkreis, die waren, das
18,
war ein Hype.
Das, 18.
Das war ein Hype. Polarkreis 18, ja, auf jeden Fall. Das war ein richtiger Hype,
ja, fand definitiv. Ich auch, ne, so, weil also ja auch alle dachten, extrem. Das ist jetzt hier die neue deutsche Schule und so.
Und dann ging es nicht durch die Decke. Aber 1000 Roboter ist halt aber auch so eine Band. Ich fand die immer scheiße. Also live wie auf Platte, hat mich nie gekickt, hab ich nie verstanden. Der Sänger ist einer der arrogantesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Es gibt niemanden, den ich arroganter und ätzender finde wie diesen Typen. Und hast du dir die Doku mal angeguckt von denen? Die haben ja so eine Tour-Doku rausgebracht. Utopia, oh, weiß ich nicht, irgendwas mit Utopia. Wenn du dir das anguckst, möchtest du diese Band einfach stundenlang schlagen, wirklich. Vor allen diesen Sänger. Es tut mir echt leid, ich rede mir gerade ein bisschen in Rage, Hase. Aber das ist halt so, bei welchem Plattenlabel hat er nochmal gearbeitet hier in Hamburg? Oh fuck, da war er Praktikant auf jeden Fall. Oder
nicht Pop-Up.
Nicht Pop-Up.
Tapete.
Tapete, genau. So, ja. Bei Tapete. Und da hat er eine Ausbildung gemacht. So. Und dann haben die halt auch gezeigt, wie er bei Tapete gearbeitet hat und so. Und wie er mit seinem Chef gesprochen hat, das glaubst du gar nicht. Der hat echt gedacht, er ist der größte Motherfucker im Business.
Also für die Leute, die nicht wissen, wer eigentlich 1000 Roboter sind. 1000 Roboter haben, glaube ich, 2007 oder 2009. 2009 wurde 1000 Roboter in den Popularmedien, vor allen Dingen halt auch in der Intro.
In der Intro. Aber komplett in der Intro.
Komplett in der Intro, Musikexpress und auch Specs gab es halt die Situation, die deutsche Band, die so klingt, als wäre sie eine Mischung aus...
Anton Spielmann.
Ja, Anton so Spielmann, du Wichser.
So heißt er.
Damals.
Hast du aber meinungsstark hier.
Nichts richtig gemacht, Anton. Nee, das ist, wir haben unser Esplettes verdient. Wir machen diesen Podcast eigentlich nur, damit die richtigen Leute wissen, dass wir sie nicht mögen.
Was macht Anton Spielmann? Arbeitet er in der Katze oder im Goldfischglas vielleicht? Man weiß es nicht.
Oh, Auf jeden Fall haben die den Hype damit kreiert, dass ganz viele Magazine, deren Namen ich nicht nenne, drauf aufgesprungen sind, dass sie eine England-Tour gebucht haben und die ja auch restlos ausverkauft sein sollte und ganz viele Redakteure von Musikmagazinen eingeladen worden sind, glaube ich, zu 6 Dates in Locations, wo im Nachhinein dann doch gefühlt nur immer 20 Leute da waren.
Das sieht man auch in der Doku ganz gut.
Sieht man dann wahrscheinlich auch in der Doku ganz gut. Und ich fand das total faszinierend. Und ich dachte eigentlich auch, immer wenn ich an 1000 Roboter denke, denke ich auch gleichzeitig an Trümmer. Aber das ist wieder auch eine andere Geschichte.
Aber schau dir das mal an. Ich weiß nicht, ob es das bei YouTube gibt. Ich weiß, wer die DVD hat. Antoine Laval. Antoine hat die DVD. Antoine, wenn du das hörst,
bitte leih allen unseren Podcast-Hörer diese DVD aus.
Kannst du die vielleicht brennen? Hast du noch einen Brenner zu Hause? Dann brenn uns doch mal bitte die DVD mit Nero. Ist bestimmt kein Kopierschutz drauf, Antoine. Kannst du einfach so auf den Rolling, gehst du zu Aldi, holst dir ein paar DVD-Rollinge und ballerst das da drauf und bringst das mal zu uns oder wir holen das ab oder so. Und dann
bei Aldi
gibt es
auf jeden Fall keine DVD-Rollinge mehr. Die gibt es jetzt nur noch bei im 1-Euro-Shop. Es gibt keine DVD-Rollinge mehr. Ich sehe keine DVD. Siehst du noch DVD-Rohlinge?
Ja, Saturn und Mediamarkt haben DVD-Rohlinge, logisch.
Ja!
Aber in der Grabbelkiste irgendwo.
Ja, aber irgendwo gibt es die. Ja, ja. Anfangen, wie gesagt, Saturn, Mediamarkt, einfach mal hingehen.
Und genau, brenn sie. Für die Leute, die das neue Trümmer-Album kaufen wollen.
Ich muss es unbedingt meiner Freundin auch zeigen. Ich glaube, wenn die das sieht, weil das Ding ist, wenn ich hier sowas erzähle, ne, wenn ich jetzt von 1000 Roboter erzählen würde, die denken, was ist das denn für eine Band und keine Ahnung so. Und wenn ich ihr dann diese Doku zeigen würde, weiß ich ganz genau, dass die anderthalb Stunden leise und bedächtlich vor dem Fernseher sitzt, sich das anguckt, ab und zu mal so ein oder macht, dann ist das Ding vorbei und dann dreht sie auf. Dann kommt halt die Manöverkritik. Und ich glaube, das wäre ein Film, wo sie richtig ausrasten würde. Sie würde jeden in dieser Doku hassen. Jeden. Auf jeden Fall. Aber Antoine, gib mir erst die DVD und dann gebe ich sie Hauke.
Auf jeden Fall. Und dann feiern wir euer Fluppe-Release. Fluppe.
Band von Antoine Laval.
Aus Hamburg.
Und Joel Stray.
Auf dem Boden geblieben.
Und Christian. Auf dem Boden geblieben.
Auf den Trümmern der 1000 Roboter.
Ja.
So.
Ist das so, ja?
Was?
Ist das so? Nein.
Was ganz anderes.
Fluppe ist was anderes. Fluppe ist.
Ja.
Fluppe ist so eine Band, würde ich sagen, die kennst du wahrscheinlich nicht.
Ne? Ja, doch, ich dachte mal, personell kämen sie sozusagen aus den Trümmern der 1000 Roboter.
Die kommen personell eher vom Corner, vom Kiosk.
Ich kenne Fluppe, ja. Ja. War ja auch ein kleiner Hype, wenn man darüber sprechen darf, hatte ich den Eindruck.
In Hamburg schon.
Ja.
Fand ich auch.
Ja.
Das kommt aber auch aus den Leuten, die da halt alle irgendwie
in der gleichen Blase sind.
Krischi, der macht halt so ein bisschen der Krischi macht so ein bisschen mit Tokotronic.
Naja.
Und Mintmind und das hier Antoine, der bei Neuland ist und halt auch vorher bei.
Sie wohnen halt alle in der Mutter und das reicht.
Molotow halt auch, ne? Ist auch eine große Molotow.
Bist du halt in der Mutter, bist du halt im Molotow.
Ja.
Dann hast du das auf jeden Fall für den nächsten Hype geschafft. Ich komme irgendwie gar nicht dazu. Ich wollte ja einfach sagen, du bist ja auch freier Journalist in der Corona-Zeit, aber irgendwie ist das so ein bedrückendes Thema. Mhm. Es geht euch scheiße wahrscheinlich, oder?
Ja, schon. Also ja, aber wie ich ja eben schon mit dem Buch erwähnte, das haben wir tatsächlich gemacht, weil wir hatten Zeit. So, wir hatten Zeit, wir hatten alle nichts zu tun und wir haben uns überlegt, wie können wir die Zeit füllen? Und das ist ja eben, ich habe auch so ein paar Beispiele von Musikern, wo ich sehe, dass man diese ganze Krise als Chance begreifen kann. Und dass man was draus machen kann. Ja, es geht mir beschissen. Also meine Auftragslage ist wirklich eine Katastrophe. Hat damit zu tun, dass, wie gesagt, Pressetexte für Konzertagenturen fällt sowieso schon mal flach. Dann ist es so, dass sie natürlich die Magazine, die machen dünnere Ausgaben, wenn sie nicht vielleicht sogar mit Ausgaben aussetzen, weil sie keine Interviews kriegen und dann sowieso das Heft nicht füllen können. Galore, für das ich eben sehr viel schreibe, die haben eine Ausgabe komplett ausgesetzt und machen die anderen ich glaube, 40 Seiten dünner. Das sind mindestens 3 Interviews, die wegbrechen. Die Magazine machen generell viel mehr Inhouse. Dann mein Job bei 3nach9, das ist halt öffentlich-rechtliches. Da ist es so, dass sämtliche Freelancer sind im Prinzip auf on hold, weil wegen der Ansteckungsgefahr haben wir keinen Zugang zum Sender. Das heißt also, ich kann zwar zuarbeiten, aber ich kann nicht bei der Produktion der Sendung mitarbeiten, weil die da einfach das Infektionsrisiko minimieren wollen. Das alles summiert sich halt zu einer beschissenen Auftragslage und dann kann man natürlich den Kopf in den Sand stecken oder irgendwie einen Zettel bei Aldi aushängen, dass man irgendwie Nachhilfe gibt oder man überlegt sich, was mache ich so? Und wir haben dann halt zum Beispiel dieses Soundlotsen-Buch gemacht, und haben uns gesagt, wir nutzen die Zeit einfach und wir haben Freizeit und wir wollen guten Journalismus machen. Wir müssen es dann halt erstmal selbst finanzieren. Das war natürlich in der Corona-Zeit jetzt auch nicht unbedingt so, dass du sagst, oh, ich habe jetzt mal eben 6.000 Euro für Druckkosten übrig, aber das machst du dann halt mal. Und toi, 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 obwohl es so ein Freak-Buch geworden ist, ist es so, dass wir jetzt schon seit 2 Monaten, glaube ich, über dem Break-Even sind und am Anfang Geld zu verdienen.
Oh, voll schön. Quatsch. Ne, echt?
Ne, super. Ja, das ist, also, das, was sich herausgestellt hat, das ist offenbar ein sehr schönes Geschenk. Also, wir kriegen sehr viel Feedback, dass Leute, die sagen irgendwie, ich habe einen Onkel, Opa, Schwiegervater, was auch immer, der war früher Musiker und interessiert sich für Studios, ne, so, ja. Und das wird sehr viel verschenkt. Und wir hoffen jetzt aufs Weihnachtsgeschäft natürlich nochmal. Irgendwie, jetzt haben wir gerade, da kann ich unserem Fotografen auf die Schulter klopfen. Wir haben einen Fotopreis gewonnen, den deutschen Fotopreis tatsächlich mit dem Buch.
Was?
Also das ist auch ein wahnsinnig guter Fotograf.
Ja, und du kommst halt immer so einen Nebensatz.
Also. Aber wir haben im Übrigen Bambi gewonnen, weil... Ne?
Ja, oh, ist aber okay, lass uns noch ein bisschen über die alte Zeit reden damals. Als noch ein Kilo Gras vor mir lag.
Wo kann man das Buch denn kaufen?
Hier in Hamburg. Tatsächlich so in allen guten Buch, also Sautern, Lackmann, Kohn-Dobanek und so, also die guten Buchhandlungen. Ja. Ansonsten kann man es über die Seite soundlotsen.de kann man das bestellen.
Das verlinken wir auf jeden Fall.
Ja, das packen wir auf jeden Fall in die Story.
Ja.
Ja. Geil.
Ja, und das ist natürlich, das passt jetzt, also jetzt gerade mit dem Fotopreis, Beginn zum Weihnachtsgeschäft irgendwie, ich drehe auch gerade an der Mopo rum, dass sie nochmal eine Seite macht, dass man irgendwie nochmal so ein bisschen eben auch da wieder einen Multiplikator hat und so.
Naja.
Und das ist, ja, uns geht's scheiße, aber dann musst du halt Alternativen finden, ne, so. Und das ist, wir helfen uns ja alle gegenseitig irgendwie, das ist, also das merkst du auch so. Ich schreibe zum Beispiel gerade relativ viele, weil ich einfach auch die Zeit habe, relativ viele Bios für Bands, die wiederum die Zeit hatten, jetzt ein Album aufzunehmen und mache denen dann halt auch irgendwie einen Bruderpreis, ne, weil ich weiß, die haben auch keine Kohle irgendwie. Und dann ist natürlich, sag ich mal, vom Aufwand im Vergleich zum Income ist dann irgendwie eigentlich nicht wirklich gegeben, aber es ist trotzdem, ich mache es ja gern und irgendwie 200 Euro sind auch 200 Euro, so, weißt du, ne.
Ich wollte gerade sagen, man unterstützt sich dann halt ja auch wieder gegenseitig. Ne?
Ja,
das ist,
geht halt nicht anders.
Nee, es geht gerade nicht anders.
Ich hätte das nie gedacht. Also ich hätte das nie gedacht, dass das so kommt, wie das jetzt kommt. Das klingt aber. Also ja. Ich finde es ja, also was ich wirklich schön an dieser Situation der Pandemie finde und wie das jetzt sich auswirkt, ich habe ein großes Zusammenhaltgefühl. Ich habe das Gefühl, dass irgendeine Szene oder dass sich Menschen aus gewissen Szenen näher kommen und die sich halt vielleicht, wenn es weiter so gelaufen wäre, niemals kennengelernt haben und sich sozusagen finden und etwas Neues kreieren. Ja. Und das gibt mir halt persönlich irgendwie den Glauben daran, auch wenn jetzt halt viele sagen, ja, bis April ist nichts mehr, wo wir halt auch sagen, boah, April, das sind doch 6 Monate, bis, also nur ein halbes Jahr bis dahin.
Aber wir haben doch jetzt das Testzentrum.
Ja, komm, auch wenn das
Testzentrum. Nee, was heißt denn ja kommen? Das kann definitiv ein Weg in die richtige Richtung sein.
Okay, versuch es mir zu erklären. In wenigen
Sätzen. Testzentrum auf dem Kiez vor dem Panonoklium oder wie heißt dieses komische Museum da?
Mhm.
Ja.
Das Panakottium.
Das
Panakottium.
Panakotta-Ding genau. Da. Da soll ein Testzentrum entstehen mit Schnelltests gegen, also ob du Corona hast oder nicht, so. Kostet 24,95, also soll 24,95 kosten. Und das wird gerade getestet und es werden Clubs ausgesucht, die an diesem Testballon, nenne ich es jetzt mal, teilnehmen. So. Und der Senat, die Stadt unterstützt das anscheinend, so wie es heute in der Zeitung stand. Und das wäre, wenn das dann so kommen sollte, weil 25 Euro finde ich immer noch Arschgranaten teuer. So alles unter 10 würde ich, glaube ich, okay finden. So. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie die Clubs, wenn das Tanzverbot natürlich weg ist, aufmachen könnten. So, das Thema hatten wir beide auch schon im Podcast. So, das ist momentan die einzige Chance, dass Kultur überhaupt wieder stattfindet. In meinen Augen. Weil dieses Ganze, ihr dürft nur 15 Leute reinlassen oder ihr dürft nur 10 Leute reinlassen, ist halt Bullshit. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Entweder lässt du deine Kapazität an Leuten rein oder du lässt sie nicht rein. So, sonst ist es totaler Quatsch. Und wenn das aber die Möglichkeit wäre, dass sich Leute testen lassen können und dann in den Club reingehen zu einem Konzert, ist das eine Möglichkeit, um Kultur wieder am Start zu kriegen.
Okay, kleiner Strohhalm.
Ist alles noch in der Phase und so, in der Testphase.
Ja, aber das ist ja, ich meine, wir sind ja generell mit dieser Pandemie-Geschichte und man kann ja auch über diese ganzen Maßnahmen diskutieren irgendwie. Ich bin alles andere als ein Maßnahmengegner, aber natürlich stellt man sich schon die Frage, ob alles das wirklich so eine Verhältnismäßigkeit hat. Aber letztlich, es gibt eben die Lichtblicke, weil du eben sagtest mit der Vernetzung und dass da so Szenen zusammenkommen, möchte ich ein schönes Beispiel nennen. Ein guter Freund von mir, Daniel Benjamin, ein Musiker, der davor eine Band namens C&R hatte, die ich sehr geschätzt habe.
Die haben auch so oft bei uns gespielt.
Ja, ja und die gibt's ja nicht mehr. Er ist jetzt alleine, er hat jetzt ein Soloalbum aufgenommen und hat sich auch gedacht, okay, in der Pandemiezeit ein Soloalbum aufzunehmen, das ich noch nicht mal durch eine Live-Tour promoten kann, ist scheiße. Und hat sich halt irgendwie einen Fotografen und eine Künstlerin rangeholt und die haben halt im Prinzip so ein Gesamtkunstwerk gemacht, in Handarbeit zu Hause dann auch zusammengebastelt und so und haben das halt für einen ungewöhnlich hohen Betrag dann angeboten. Und das Ding war, also die haben eine tausend Auflage gehabt und davon waren 800 verkauft, bevor es überhaupt fertig war. Einfach weil da waren Leute, die dann vielleicht auch noch ein bisschen Geld übrig haben und so und haben gesagt, okay, so ein Gesamtkunstwerk, wo irgendwie Fotos, freie Kunst und Musik miteinander und dann auch die Lyrics irgendwie alle miteinander harmonieren und miteinander zusammenspielen. Und ich bin sicher, Daniel wäre nicht auf die Idee gekommen, dieses Gesamtprojekt irgendwie in die Wege zu leiten, wenn wir kein Corona hätten.
Ja.
Und das kann ja auch ein Weg sein, dass er dann irgendwie halt, ja, ich kenne Künstler und ich frage sie mal, ob sie Bock hat und wird dann natürlich an den Umsätzen beteiligt und dass man das dann so, also letztlich kann man sagen, die drei kommen über den Winter mit der Platte, ne? Und das ist ja schon mal was Schönes so.
Absolut. Ja. Und das ist ja dieses, ne, dieses Zusammenhalten oder es finden sich Leute, die sich vorher eigentlich gar nicht so wahnsinnig kannten. Und das hat die Pandemie
schon. Ja, oder zumindest auch nicht gemacht. Die Notwendigkeit sahen, was zusammen zu machen.
Genau.
Ne? So, ja. Die dann jetzt einfach da irgendwie sagen, okay, dann lass es uns mal probieren. So. Und das sind ja alles Präzedenzfälle. Ich glaube ja, da kommen wir jetzt, ne, das wird jetzt auch ein bisschen globaler, aber ich fürchte ja, dass Covid hier tatsächlich nur so. Also das ist kein Einzelfall, befürchte ich. So wie wir mit dem Planeten umgehen, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie systemkritisch werden, aber das ist halt einfach, ich glaube, wir werden noch häufiger Pandemien erleben. Man muss ja nur diese Nerz-Geschichte jetzt in Dänemark angucken, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass sie sämtliche Nerze töten, weil ein mutierter Virus in den Nerzen da irgendwie festgestellt wurde. 17 Millionen Nerze töten die jetzt da. Und das ist ja nur ein Beispiel, also wie schnell mutiert so ein Virus und dann kannst du noch 5-mal einen Impfstoff entwickeln irgendwie, dann ist ja, bis der Impfstoff entwickelt ist, hast du schon wieder eine neue Mutation. Ja. Und insofern erleben wir gerade einen Präzedenzfall, der in gewissen Bereichen, und da kommt ja dann auch wieder die Subkultur zum Tragen, also weil die macht sowas und Daniel Benjamin macht das, aber keine Ahnung, Bruno Mars nicht unbedingt, weil er es nicht nötig hat, dass da die Subkultur zum Tragen kommt und dann einfach auch, sag ich mal, neue Wege geht, einfach so,
ja.
Ne?
Ja.
Also, liebe Leute, die Subkultur hält euch über Wasser.
Ach, und falls ihr noch nicht gehört habt, am Sonntag ist kein verkaufsoffener Sonntag. Wollte ich nur noch mal ganz kurz eben sagen. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt Sonntag jetzt einkaufen gehen. Nein, könnt ihr nicht.
Was ist denn eigentlich mit Black Friday?
Der findet, glaube ich, statt.
Online.
Aber ich fand das ganz gut, dass die, ich habe es am Radio gehört, dass die den verkaufsoffenen Sonntag abgesagt haben, weil es wäre nicht das richtige Zeichen. Also. Und ich denke mir gerade so, ja, gut beobachtet, ihr Penner. So, entschuldige bitte mal. Jede Gastro hat dicht, jeder Club hat dicht, aber ihr macht halt einen schönen verkaufsoffenen Sonntag, wo halt 80 Millionen Menschen in die Innenstadt rennen und sich halt Scheiße kaufen müssen. Und dann sagt halt so, ich nenne jetzt den Namen nicht des großen Kaufhauses, aber wir haben ein super Hygienekonzept. Ja, jeder Gastronom, jeder Club hat das auch und muss zumachen. Also, Alter.
Jede Gastro muss zumachen?
Ey.
Nein. Eine kleine Bar inmitten vom Schulterblatt.
Trotz allen Widrigkeiten. Und hat ab 12 Uhr abends auf. Dreimal klopfen, dann kommt ihr rein.
Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Netzwerk halt einfach draus gelernt hat und sich auch nach jedweder Scheiße, die wir hier erleben, zusammenschließt und gute Projekte macht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast gewesen bist.
Ich bedanke mich, das war sehr, sehr, sehr angenehm.
Es war ein super angenehmes Gespräch, Daniel. Mit dir heute.
Ja, danke.
Ich wollte auch nur mal darauf hinweisen, dass wenn ihr den Podcast hört, war kein Verkauf offener Sonntag. Wir sind ja immer in der Vergangenheit.
Ach ja, wir sind immer in der Vergangenheit. Ihr konntet nicht einkaufen.
Aber ihr könnt auf jeden Fall klatschen, weil vielleicht ist ja Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten, der auch nicht alles richtig macht, aber uns ein besseres Gefühl gibt.
Aber ihr könnt auch einfach mal auf den Balkon gehen und für die Clubbesitzer klatschen. Das hilft uns total. Danke. Oder klatsche einfach mal für das Pflegepersonal, was gerade irgendwie 80 Schichten pro Tag schuften muss.
Immer
oder
klatschen,
so.
Einfach mal klatschen.
Rausgehen, einfach mal klatschen.
Ja, am besten einfach beim Docs klingeln und fragen, ob sie auf dem Balkon dürft, um dann für das Pflegepersonal zu klatschen. Also, ich wünsche mir noch einen Song auf der Playlist.
Oh ja, warte, wünsch mal.
Ich mach mal ganz einfach. Hier, 20 Jahre Hybrid Theory und ich wünsche mir Crawling von Linkin Park.
Du bist ja krass.
Ja, nee, weil es einfach im Nachhinein.
Geiler Song ist.
Weil es im Nachhinein wirklich noch ein richtig, richtig gutes Album ist, die ersten 7 Songs. Der Rest ist halt so okay, aber Crawling ist halt immer noch, wo man sagt, so, das auf einmal, das ist ein Klassiker.
Ja, ja.
Ich hätte noch eine Geschichte zu Linkin Park, da habe ich dir noch kurz ab.
Oh ja, bitte.
Ich wurde zu Linkin Park geschickt, also Linkin Park war eine Band, die Visions damals behandeln musste, weil es war im weitesten Sinne Visions-Kontext, aber keiner aus der Redaktion konnte die leiden. So, also wir fanden die alle wahnsinnig schrecklich und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren da mal hin und machen mal den Bad Cop. Und ausgerechnet fiel dann das los auf mich und ich musste dann zu Linkin Park nach L.A. fliegen und ich bin eigentlich ein sehr freundlicher Journalist und ich mag es irgendwie, interessierte Fragen zu stellen und da hatten wir vorher uns wirklich ein Fragenkonzept überlegt. Das bot sich auch an, das war das zweite Album und da gab es ja dann auch damals die Diskussion darum, dass viele Songs auf dem zweiten Album genauso klingen wie auf dem ersten und dass es dann einfach wirklich nur so Soundunterschiede sind. Und also ich hatte eine Vorlage, es war auch ein Easy Target und ich habe dann halt wirklich sehr, sehr unverschämte Fragen gestellt. Und das ging dann halt so los, dass ich irgendwie meine erste Frage, drei von den 6 saßen mir gegenüber und guckten mich so an, so, ja, und dann haben sie halt versucht, darauf einzugehen. Dann habe ich gesagt, so, sind wir doch mal ehrlich, der Song klingt genauso wie der Song und so. Ja, aber wir haben voll an den Sounds rumgearbeitet und so. Und ich so, Jungs, in meinem Ernst, kann es für 23-jährige Künstler wirklich interessant sein, an Sounds rumzuarbeiten, zu sagen, das ist ein neues Album, das kann doch nicht euer Ernst sein und so. Und es ging dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, so, dass ich eigentlich 30 Minuten Interview hatte. Nach 15 Minuten wurde ich von der Managerin und 2 relativ großen Bodyguards nach draußen begleitet. Also kritische Fragen, also es gab da nochmal sozusagen so einen Warnschuss, so please ask him questions about the new record and don't be so rude. Und dann war direkt meine nächste Frage so, wie fühlt man sich eigentlich, wenn irgendwie ungefähr die Hälfte der jungen Mädchen auf der Welt mit dir schlafen wollen? Und dann wurde ich halt rausgeschmissen und rausbegleitet, sagen wir mal so.
Ja. Ich habe auch eine Linkin Park Geschichte, darf ich dir erzählen?
Ja, komm.
Ich war auf dem Meet and Greet von Linkin Park, vom zweiten Album war das. In Berlin war das auf jeden Fall, das habe ich gewonnen. Ich weiß aber auch nicht mehr wo, kann ich nicht sagen.
Nicht bei Visions?
Nee, nicht auf keinen Fall bei der Visions. Ich weiß aber noch, dass wir dann das haben noch 40 oder 50, es waren echt viele Leute, haben das halt gewonnen. Und dann wurden wir dann vor dem Konzert in so einen Raum reingeführt, der riesengroß war. Und dann kam halt die Managerin oder irgendjemand rein und erklärte uns halt dann auf Englisch, wie wir uns verhalten müssen. So, dann war es so, die Jungs kommen jetzt rein und ihr geht alle nacheinander zu denen hin. So, und lasst das abhaken, was ihr abhaken wollt. Ihr stellt keine Fragen, ihr packt sie nicht an, bla bla, keine Fotos und nix so. Und wir so, ja, ja, genau, klar. Was willst du uns hier erzählen? So, ne? Dann kommen 5 riesengroße Schränke Securities rein, Amis, Alter, die schon vom Weiten aus sagen wie so, ach du Scheiße. So, dann kommen diese Jungs rein, stellen sich da in einer Reihe auf und dann mussten wir wirklich jeder einzeln immer dahin und die erste, das war halt so ein Mädel, hat auf dem Weg dahin schon so einen Weinkrampf bekommen, weil Chester halt der Erste war, der da stand und dann ging sofort ein Security zu ihr hin, nahm sie unterm Arm und hat sie rausgetragen und ich stand da so, Alter, was ist das denn hier für eine Aktion so? Und dann bin ich dahin, hab ich eine CD, glaube ich, gehabt oder so und dann haben die da alle ihren Haken drunter gesetzt und beim letzten habe ich dann gesagt so danke oder thank you halt so und dann sofort der Seku, shut up. Ich so, okay, alles klar. Und dann bin ich rausgegangen. Das war das Absurdeste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Wirklich. Echt. Und die Mädels sind einfach reihenweise ausgerastet. Sobald da irgendwie Mädel auch hinter mir oder so angefangen hat rumzuschreien, ist sofort ein Seko gekommen, also einer von diesen 5, und hat die halt unterm Arm gepackt und hat die halt rausgebracht. Und dann war das Meet and Greet vorbei. Das war unfucking fassbar, wirklich.
Tja, und die Deftones kommen halt einfach so im Saturn und lassen sich einfach nichts anmerken und man kann sich dann die Platte unterschreiben lassen und deshalb packe ich nochmal auf die Liste, weil auch 20 Jahre White Pony gibt's die
kommt wieder raus, ne? Als Reissue jetzt.
Ja, ja, mit Remixen.
Alter. Remixen.
Habe ich gerade für Visions besprochen.
4 LPs, glaube ich, ja. Oder so, ne?
Wahnsinn, ja. Der Remix von Knife Party. Ist der Wahnsinn.
Kann man den schon irgendwo hören?
Ja, auf Spotify.
Ach, hör auf.
Ist der Remix von Knife Party drauf.
Geil.
Und dann merkst du halt auch, wie Songwriting funktioniert. Weil, weil du hörst diesen Song nicht an, dass er 20 Jahre alt ist.
Auf keinen Fall.
Ja. Finde ich wahnsinnig gut. Also halt auch nochmal Knife Party im Remix von der Black Stallion von Deftones.
Voll gut. Und ich wünsche mir, von Captain Planet einmal Baumhaus. Dann wünsche ich mir von Captain Planet Wahlbaby. Und dann wünsche ich mir von Captain Planet nochmal Pyro. Ich bin gerade so ein Captain Planet Move. So.
Wie heißt das Song nochmal? Wie gehst du nur mit den Niederlagen um? Wo üben die immer siegen?
Das ist auf der letzten Platte drauf. Ich kann dir aber nicht sagen.
Vorletzte Platte.
Auf der Treibeis?
Ja.
Ja?
Ja, pack okay. den packe ich auch mal drauf. Viermal Captain Planet und Deftones und Linkin Park. Und jetzt kommt Sascha Krüger mit seinen ausgewählten Musikhits, die dafür sorgen, dass ihr sie entdeckt.
Da wünsche ich mir tatsächlich einen Song von meiner absoluten deutschen Lieblingsband, die leider schon lange verblichen ist, von Sumptree.
Achso, Sumptree.
Wen wolltest du sagen?
Nee, ich dachte gerade, du sagst jetzt Sump.
Klaus Grabke.
Nee, aber Sumptree ist auch super.
Dann hätte ich Trieb gesagt, wenn. Erinnert ihr euch noch an Trieb?
Trieb, Alter, krass. Wow, oh mein Gott. Ja. Gibt's die auf Spotify? Nein, wenn sie auf Spotify, gibt's die?
Keine Ahnung.
Guck mal bitte, ob du Trieb auf Spotify findest und pack mal einen Song von denen drauf. Und, wenn wir schon dabei sind, von Mr. Ed Jumps the Gun, packst du auch noch was drauf?
Hey, no, you're a rockstar. Nein.
Nee, dieses Hey, hoha, hey, hi oder so hieß das, der Hit von denen. Keine Ahnung. Den packst du bitte auch noch mit drauf. Und von H-Blocks packst du bitte, das meine ich jetzt wirklich ernst, weil das ist ein ultra geiles Album. Das Album Time to Move finde ich immer noch geil. Packst du bitte Rising High drauf, Alter. Geiler Song.
Ich bin für Hands and Arrows von Sumptree für ein bisschen Niveau hier. Und
ja,
dann,
ja, das ist auch gut. Ja. Mr. Ed Jumps the Gun, Alter. Es gab so viel Scheißmusik damals. Und das war ja auch alles Crossover. Ne? Das wurde ja alles als deutscher Crossover damals irgendwie so.
Black Eyed Blonde.
Oh, Black Eyed, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gab so viele deutsche Scheißbands damals, Alter. Das glaubt
ja, aber
man nicht.
Da sind wir kommen ja nicht zum Ende. Aber
nee,
kommen wir
auch nicht.
Da sind wir wieder beim Hype. Wenn du erstmal einen Hype hast, dann wird der natürlich ausgelutscht von der Industrie.
Ja, dann wird alles gesigned, was irgendwie in dieser Art Mucke macht.
Genau,
so.
Genau. Ja, und dann ist der halt natürlich auch schnell Geschichte, weil dann kannst du die Qualität nicht halten. Ja. Ist ja mit Grunge hat sich ein bisschen länger gehalten, aber das ist ja dasselbe. Ne? Also als dann irgendwann Three Doors Down und irgendwie Creed um die Ecke kam und so, war Creed, Grunge halt durch.
Da musst du jetzt gar nicht ankommen, mit Creed um die Ecke kam, ne? Weil als ich angefangen habe...
Ey, sag's nicht.
Jetzt hör still. Als ich angefangen habe, Visions zu lesen, habt ihr Creed so hart gepusht.
Das stimmt allerdings.
Das erste Album, ja. Das erste Album habt ihr richtig hart gepusht. Dann ist, glaube ich, sogar die zweite Human Clay ist, glaube ich, bei euch Platte des Monats geworden. Und dann kam halt die dritte raus. Und ich habe mich gefragt, warum, was ist denn los? Die halt einfach so, auf der einen Seite irgendwie so drei Seiten Bericht, auf der anderen Seite schlechtestes Creed-Album ever. So, das ist halt, nee.
With arms so viel zur Geschmackspolizei.
Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns jetzt, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden.
Ich zieh mir jetzt ein weißes, weißes Feinripphemd an und mach meine Arme auf. Stell mich auf den Berg und sage halt einfach.
Mach christliche Rockmusik.
Und gehe nachher in der Katze noch einen trinken. Ja. So, Biden ist Präsident. Daniel und ich hören euch nächste Woche wieder. Bei Sascha Krüger sage ich einfach nur, das Buch heißt
Soundlotsen.
Und wird im Instagram-Link gefeatured. Und wenn ihr was Tolles zu Weihnachten haben wollt oder jemandem etwas schenken wollt, dann kauft euch dieses Buch. Ist auf jeden Fall gut angelegt. Der Mann braucht Geld für die nächste WG.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Hi, hier ist der Henning von den H-Blocks und 20 Jahre Visions Magazin in 90 Sekunden festzuhalten, ist natürlich nicht ganz so einfach, aber wir haben auf jeden Fall eine lange Historie und lieber Sascha Krüger, wir haben, würde ich jetzt mal sagen, ein Verhältnis gehabt wie Brutus und Cäsar und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du journalistisch auf dem richtigen Punkt halt eben gewesen bist und dafür bin ich dir dankbar und schick einfach ganz, ganz liebe Grüße raus. Nichtsdestotrotz gab es natürlich halt eben extreme Begegnungen mit dir persönlich weniger, wenn dann nur in deinem Heft, aber mit Michael Lohrmann und Falk Albrecht, der mich damals in meiner WG besucht hat, ein legendäres Essen, worüber er hinterher ganz, ganz ausführlich gelästert hat, bleibt mir auf jeden Fall ewig in Erinnerung. Also insofern schicke ich ganz liebe Grüße trotzdem raus und sei die Liebe mit euch. Peace.